Und ich kann euch empfehlen, als Filmfans, von denen ein Song Pathologie, da wird nämlich alles Mögliche aus Horrorfilmen dann verwurschtelt.
Mhm. Okay, okay.
Hier Biss der Schlangenfrau und Hexahn und viele Klassiker.
Nicht gerade die A-Reihe.
Nee. Mhm. Suspiria von D'Argento.
Geil.
Schon cool.
Haben sich auch von jedem die Recht reingeholt?
Die haben sich wahrscheinlich alle Filme gekauft wie Metallica bei Johnny zieht in den
die
Krieg.
Die Produktionsfirmen. Okay. Ja, die Filme gehören denen. Suspiria gehört denen. Okay.
Die Rechte.
Die Linke auch?
Ha! Die waren jetzt auch frisch zu Verkauf, glaube ich, da, ja.
Die Linke.
Ja.
Die Linke gibt es nicht mehr lange, das stimmt, ja.
Die rechte und die linke Hand des Teufels.
Apropos, hat eigentlich die Sarah Wagenknecht jetzt mal einen geileren Namen für ihre
Hab ich noch nicht mitbekommen.
Partei? Alter. Okay.
Wagenknecht ist auch eine geile Beleidigung, oder?
Ja,
du Wagenknecht, Alter. Guck mal, wie du aussiehst. Das ist schon echt ein Scheißname, Alter. Wenn du klingst wie so eine Beleidigung.
Ja, Mann.
Ich hab wieder so grandiose Alessandro Samples.
Einer der geilsten Namen war aber, meine Schwägerin hat mal bei Dussmann, genau, Dussmann war es, in der hier Personalabteilung gearbeitet und da gingen halt immer die ganzen Gehaltsabrechnungen durch und hat dann eben auch die ganzen Namen dann halt mitbekommen, die da arbeiten. Der allergeilste Name ist Atzebatze Kenfuck.
Was? So steht der Personalausweis, oder was?
Ja, Atzebatze, Vorname, Kenfuck, Nachname. Kenfuck ist jetzt auch nicht so ein unüblicher Name irgendwo in Afrika. Ich habe vergessen, welcher Region er vorkommt.
Aber Atzebatze? Im Ernst,
Alter? Was, Alter? Ich wusste nicht, dass du in der Boy
außer bei Rheinmetall wärst du sofort reingekommen, wa?
Da ja.
Ja.
Und Goldgräbern. E.V. Das können auch Ausländer.
Okay.
Um ihr Reichtum zu suchen. Schön am Fluss. Goldgraben.
Ja. Ist das so ein großes Ding in Serbien?
Das ist so ein Immigrantending, ist ein Immigrantenjob auf jeden Fall, Goldgräber.
Mhm.
Das könnten Serben auch machen, wenn sie irgendwo einwandern.
Und wie hoch sind die Chancen an der Havel oder?
Noch nie probiert.
Spree? Irgendwas.
An der Panke. Noch nie probiert.
Okay.
Das wäre auch geil, ey. Panke, ein bisschen Gold schürfen, ey. Du fällst wahrscheinlich gar nicht groß auf, da gibt es viele komische Leute.
Da ruft keiner irgendjemand, ey. Ah ja. Man kann es ja mal probieren, wa?
Scheiße, schon wieder ein Konkurrent.
Oder so. Vielleicht lukrativer als Flaschen sammeln. Na gut, wollen wir oder was?
Ja.
Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
What's up?
What's up?
What's up?
What's up?
Ja, geil wieder für Leute, die ein bisschen älter sind. Und diese Werbung noch mitbekommen.
Älter.
Meinst du nicht?
Die 90er mitbekommen haben, ja, auf jeden Fall, ja. What up? Aber ich glaube, das hatten wir schon mal irgendwie. Wir sind schon mal
ja, dran gestiegen, ja, diesen natürlich. WhatsApp.
Wahrscheinlich.
Klar. Wir wiederholen uns, ey, jetzt haben wir 300, was ist es? 340.
Mhm.
Und jetzt fangen wir an, uns zu wiederholen, schon in dem Vorgeplänkel. Erzählen wir schon irgendwie die Geschichten, die wir hatten.
Ja.
Ist ja unfassbar.
Aber es ist der Remix.
Ist der Remix, ja. Definitiv. So.
Die nicht nachgeguckt haben, was auf der Episode draufsteht.
Die sich das hier fragen.
Who the hell are you anyway?
Der hier ist am Start.
Dave!
Geil, okay. Alter.
Ein lauter Dave.
Ich finde, ja, ich gehe jetzt bei dieser Introduction. Kannst du mal einspielen, bitte?
Dave!
Geil.
Mehrstimmig sogar.
Woher ist denn das?
Das verraten wir nicht.
Ja, jetzt aber.
Verrat es nicht.
Nee, natürlich nicht.
Nee. Nachher guckt er das.
Ich werde alles gucken, um das rauszufinden.
Den haben wir natürlich auch noch.
Classic Dave!
Ja, danke. Der Klassiker.
Und ey, Dave hat mir sensationell zum Geburtstag gratuliert.
Hast du gesagt?
Ja, ich hab's natürlich.
Natürlich hat das gesagt.
Ja, klar, ey, weil das ist auf jeden Fall die beste musikalische Einstimmung zum Geburtstag.
Hat er wieder gesungen?
Ja.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Lee, happy birthday to you.
Ey, ich habe mich so gefreut.
Alter. Ich sag mal so, ich habe schon mal gehört, dass Leute Mundharmonika spielen und gleichzeitig singen.
Ja.
Aber es klang auf jeden Fall professioneller als das eben.
Na?
Ich dachte, ich habe alle Töne getroffen. Also.
Ich fand's super. Hab mich sehr gefreut.
Eher so, als wenn du eine Mundharmonika verschluckt hast, Alter. Aus deinem Magen einfach was rausspielst.
Man weiß nicht genau. Vielleicht hatte ich auch an dem Abend noch meine OP.
Könnte sein, ja.
Dave aus der Notaufnahme noch eine WhatsApp geschickt.
Geil. Ich muss noch kurz eine Nachricht schicken.
Ja?
Du bist der kriminellste Mensch, den ich kenne.
Schön auf dem OP-Tisch, bevor er seine Organe verkauft hat. Ja. Hat er noch eine Geburtstagsnachricht übergeschickt.
Ach, ist Dave jetzt plötzlich der kriminellste Mensch, den du kennst?
Dave ist tatsächlich der kriminellste Mensch, den ich kenne.
Ah ja, okay. Ja.
Gut. Kann man noch gleich zu kommen. Ich wurde tatsächlich mal auch hier am Hals operiert.
Das hast du schon erzählt, die Story.
Habe ich hier schon mal erzählt, Scheiße.
Ja, die hast du schon mal erzählt. Oder? Das war in Bezug hier auch auf das Lispeln und so, war doch auch jetzt. Da. Ja,
so viel zu dem Thema, ja. Wir wiederholen uns.
Wiederhole ich mich, ja, Mann, voll.
Mann, ey, ist das langweilig geworden, dieses Folge.
Wirklich, ey.
Sounds wicked boring, bro.
Jetzt verlieren wir sogar die Leute, die sich wenigstens am Anfang gerne die ersten 10, 20 Minuten reingezogen haben.
Alles falsch gemacht.
Repetitiv, wie manche Filme, die wir hier gucken.
Ja, ja, ja.
Habe ich hier schon mal was von meiner kriminellen Vergangenheit erzählt? Ich glaube nicht, eigentlich.
Das kannst du machen.
kann ich machen, ja. Ich habe jetzt mitbekommen, dass immer mehr aus meinem Kollegenkreis auch hier reinhören. Die kennen natürlich diese ganzen Geschichten nicht. Aber ey.
Und deswegen erzähle ich jetzt, wie ich eine Frau entführt habe und Lösegeld verlangt habe.
Ja, genau. Die auch nicht mehr aufgetaucht ist. Mhm. Nee, habe ich hier oder euch meine war Mitarbeiterfest, dass ich mit einer Pommeschale beworfen wurde? Weil da waren nämlich auch ein paar Kollegen von mir dabei. Das ist auch nicht illegal von
dir, okay?
Nee, das war jetzt nicht wirklich illegal. Wobei doch, ich habe jemanden beleidigt, aber er war davor aufbrausend.
Das ist ein geiles Wort, oder?
Wenn Beleidigungen jetzt schon unter kriminell fallen, dann.
Das ist das Kriminellste, was du je gemacht hast, ja? Jemanden zu beleidigen.
Na. Nein, was nicht. Weiß
dann nehme ich, muss
kennst
ich
das du kriminell zum Mensch, den ich kenne.
Muss ich das wieder zurücknehmen, Alter.
Aber sowas von.
Das ist wirklich lame.
Nee, Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Das war das Schlimmste.
Jetzt kommen wir der Sache schon mal näher.
Ja.
Haben wir den Schläger eingeladen, ja?
Naja.
Ja.
Natürlich habe ich mich damals als Kind schon geprügelt, aber es war nicht wegen einer Schlägerei.
Oh, du hast jemanden in den Kopf geschossen.
Naja, geschossen ist richtig, in Richtung Kopf, aber nicht in den Kopf geschossen. Das wäre falsch.
Oh. Es wird immer ein immer schlechterer Krimineller,
ja, voll.
Der trifft noch nicht mal.
Nee. Aber jetzt werden sich einige Dave-Fans werden sich jetzt abwenden.
Ich glaube auch. Ich kann auch nur so viel sagen, dass ich froh bin, dass wir heute einen Antikriegsfilm im Gepäck haben, der voll meine pazifistische Ader, die ich jetzt wirklich auslebe, repräsentiert.
Versucht,
du bist also ein Neugeborener.
Ich bin neugeboren, ja. Mein Zivildienst kam nach der Schießerei.
Okay, und dann kam die Wendung und du wurdest ein guter Mensch.
Korrekt.
Wir können das bestätigen, dass Dave ein guter Mensch ist. Der leitet uns auch immer die Filme und so, ist eine gute Seele.
Ja.
Danke. Was habt ihr noch so an positiven Seiten so zu berichten? Gibt es da
an
noch
dir
was?
Oder was?
Was von uns?
Von uns? Ja, uns fallen viele positive Seiten ein.
Natürlich.
Was nicht so positiv
ist. Die muss ja immer gegenseitig kommen. Also, das war jetzt ein Aspekt mit dem Film ausleihen. Fällt dir noch irgendwas ein?
Nee.
Okay. Fällt dir noch was ein?
Leit uns immer Filme aus, voll nett.
Worum geht's?
Du sollst positive Seiten an Dave präsentieren.
Ja, also zum einen supportet er uns und das ja, schon eine ganze Weile.
Also wenn ihr positive Seiten an euch sucht und ihr seid Banausen-Supporter, das könnt ihr schon mal ganz oben auf die Liste schreiben.
Natürlich.
Da tut ihr auf jeden Fall Gutes.
Kann man das eigentlich als Spende absetzen?
Das kann man tatsächlich als Spende absetzen, glaube ich, oder?
Er sagt das so überzeugt.
Nee, ich glaube bei Patreon oder Steady gelesen zu haben, dass das darunter fällt und dass du steuerlich Geld machen kannst.
Lohnt sich das doch jetzt noch, ne? Wenn ihr noch nicht irgendwie so ein bestimmtes Spendenbudget in diesem Jahr ausgegeben habt. Und
davor hat es sich offenbar nicht gelohnt. Nee.
Mein Spendenbudget ist erschöpft.
Schön. Ja, nee, ihr dürft uns sehr gerne supporten.
Ja, wir supporten ja auch die Filmfressen. Insofern ist ja, ui, haben wir auch eine reine Weste. Krass.
Ja, ja.
Sind wir praktisch auch auf der steuerlich geldmachenden Seite.
Okay. Top.
Mal abgesehen davon von der Menschen auf Malta.
Ja, ist noch eine Arbeit.
Ist noch eine Arbeit, aber die werden wir dann auch geltend machen. Ja. Ja, und wie ihr unschwer hören könnt, nicht nur eine Schnupfnase, sondern gleich zwei Schnupfnasen von drei hier am Start. Also, aber alles easy. Also, ich habe einen AIDS-Test gemacht und
jetzt steht vorher
waren nur Chlamydien, insofern. Sollte passen.
Schön.
Wir haben einen gewissen Abstand, insofern denke ich mal, passiert da nichts.
Ja, und ich glaube, für die Übertragung davon wird es auch nicht zu ausreichend Körperkontakt kommen.
Weiß man nicht.
Ach so?
Weißt du, wie sich die Folge entwickelt?
Ich hoffe, du hast die Seife weggesperrt.
Hier, der hier.
2 is fucking and 3 is like some weird orgy for hippies.
Ja.
It's my emotional cheat day. I am removing myself from this conversation.
Du kannst dich nicht removen. Du bist leider diesem Podcast mit enthalten.
Nee, das ist ja das Schöne. Dadurch, dass wir heute zu dritt sind, kann theoretisch immer mal einer ein Päuschen machen.
Ja.
Aber ihr wisst Bescheid, also wenn es mal Nieser oder Huster geben sollte, das sind Lee und ich.
Ja.
Wir sind am Arsch.
Noch ist Dave gesund.
Dave noch, ist gesund, ja.
Später ein paar Tage vor Weihnachten wäre nicht schlecht, wenn es so bleibt.
Ja, was soll ich denn sagen, ey?
Aber wie oft
ich habe morgen eine fette Geburtstagsparty, Alter.
Stimmt, Alter.
Verschnupft.
Spätestens da werden wir uns alle anstecken.
Spätestens da, ja, wenn ich euch alle umarme.
Es wird dann so ein
Groupag. Alle krank.
Super. Wie oft hattest du eigentlich Chlamydien?
Neunmal,
okay.
Ja. Aber wir reden schon von diesem Jahr, oder?
Ja.
Oh mein Gott, Alter.
Ja, hier.
The Balkans. When they say they're gonna have a war, they keep their word.
So ist das. Dabei holen wir uns auch mal links und rechts so ein paar Krankheiten.
Alter. Was?
Ganz ehrlich, Alter, was erzählst du denn da?
Das stimmt, aber.
Ich werde das
jetzt aber wiederum, jetzt sind wir bei einer Intro, die wir so, glaube ich, noch nicht hatten. Insofern sind wir wieder weg von wiederum.
Krankheitsbekenntnisse, schön.
Aber ich werde das positiv, weil das zeugt ja davon, dass ihr viele Groupies habt, weil die müssen ja irgendwo herkommen, die Chlamydien.
Die bewegt man aus den Groupies.
Ja.
Ja, die sind stadtbekannt.
Also ich habe vorhin auch hier so 3 an der Ecke vorne rumlungern sehen. Oh, da ich dachte ich schon, krass, das ist bestimmt hier wegen Podcast und so.
Die schlagen auch den Leuten, die auf die Fresse im Supermarkt und so. Das sind alles unsere Groupies.
Ja,
die machen hier richtig Randale hier in der Gegend.
Dennis hat schon Angst, wenn er hier ist.
Dennis hat Angst, ja. Naja. Ja, dabei ist er selber einer davon.
Meinst du?
Klar.
Nein, Dennis ist harmlos.
Das klingt ja nicht so geil. Dennis, du harmloser.
Was denn? Das kann man auch als Kompliment auffassen.
Mal gucken, wie
er
das
auch. Im Groupie-Geschäft ist es wahrscheinlich nicht so zielorientiert, aber erstmal nett.
Ach so.
Nee. Ein harmloser Groupie.
Nein, hallo, Dennis.
Ein harmloser Groupie ist kein guter Groupie.
Er wird immer auf dem Rammstein-Konzert
abgewiesen.
Moment mal,
wie sind wir jetzt dahin gerutscht? Dennis ist doch kein Groupie, Alter.
Ich habe gesagt, der ist sowas wie ein Groupie.
Ah ja?
Der ist doch so beinharter Fan.
Ja, aber als
der arbeitet umsonst für uns seit Jahren.
Ja.
Wie dumm muss man eigentlich sein?
Ich spring mal für Dennis in die Presche.
Presche mal vor, ja.
Ich bin auch ein Groupie, wenn es um die Qualität und das Hören dieses Podcasts geht.
Oh Gott, Alter, das verrutscht gerade alles so. Ich möchte gerne das Wort Groupie hier rausnehmen aus der Gleichung. Warum? Also, weil ich verstehe schon wieder was ganz anderes unter Groupie. Aber das haben wir neulich schon festgestellt, dass Gess zum Beispiel eine andere Definition von dem Wort Bitch hat als ich.
Das stimmt, ja.
Aha.
Und vielleicht ist das mit Groupie genauso. Vielleicht ist für Gess halt ein Groupie einfach ein sehr intensiver Fan.
Ich vermute,
aber die ist auch ein,
bei Gess geht es eher in die sexuelle Richtung, während es bei dir einfach eher eine Beleidigung ist.
Richtig.
Ja.
Ja.
Siehst du? Dave versteht uns.
Ja, Dave hat sich das gerade zusammengereimt. Aber Lee reimt sich das auch gerne zusammen, wie er es gerne
hätte.
Ich hab's
mir zusammengereimt, weil ich euch kenne. Ja, und euch verstehe.
Siehst du?
Ja. Er versteht uns.
Er ist empathisch. Hier. Dave!
Der empathische Dave.
Sogar, ich habe echt in letzter Zeit so viel Stuff geguckt, wo irgendwelche Leute Dave heißen. Großartig.
Ja, da horcht man natürlich auf, wenn im Film irgendwelche Namen auftauchen, die hier vielleicht mal vor dem Mikrofon sitzen. Das passt natürlich gut.
Klar.
Ja, schauen wir. Bei Paar ist es unwahrscheinlich, dass die uns unterkommen, aber gucken wir mal.
Ja. So, was machen wir denn heute?
Apropos gucken.
Gute
Überleitung. Nehmen wir.
Ja, gekauft. Was haben wir heute auf dem Zettel? Wir haben ein gemeinsames Projekt und ansonsten hat jeder nur ein eigenes.
Das heißt nur.
Entschuldige.
Aber dafür leidenschaftlich vorgetragen von uns.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Vielleicht
Qualität statt Masse.
Man weiß es nicht.
Vielleicht, ja.
Mhm.
Qualität statt Masse. Muss ja nicht immer viel sein. Ja, 4 Projekte auf dem Vorschaubild. Soweit ich sehe, also meinerseits ist jetzt nichts Weihnachtliches dabei, auch wenn wir uns Heiligabend nähern.
Naja.
Aber die Supporter kriegen am Sonntag die volle Dröhnung. Die ist nämlich ausschließlich mit Weihnachtsstoff vollgepackt, die Folge, weil die erscheint am 24. Deswegen haben wir gesagt, kurz vorher machen wir noch ein bisschen Gewalt und Gedärme.
Mhm.
Es gibt immer noch Weihnachtsfilme, die nicht von euch rezensiert wurden.
Ja, einige.
Boah. Aber wenn du jetzt noch diese ganzen billigen Romcoms nimmst, wo jedes Jahr irgendwie noch 70 dazukommen.
Alter, das ist ja so verrückt.
Das ist ja nur...
Aber wir sprechen über Filme.
Es sind auch Filme.
Naja.
Okay, kommen wir später dazu. Was so die Qualität der Filme angeht. Aber ja. Wollen wir nicht vorweggreifen, insofern, Lee fängt an, oder?
Mhm.
Neues Punkteraten, neues Glück. Let's go.
Wieso neues Punkteraten?
Weil die Folge jetzt anfängt.
Ach so, ich dachte jetzt, wir wären hier plötzlich schon im nächsten Monat.
Nein.
Okay, wie steht's denn aktuell? Weiß ich gar nicht.
Natürlich weißt du's. Du willst mich schon wieder bloßstellen. Du mieser Typ, Alter.
Nein.
Du weißt ganz genau, was ich letzte Folge gesagt habe,
warte mal,
dass du führst.
Streich einfach die letzten 10 Sekunden. Wie steht's denn eigentlich?
Das war überhaupt nicht in die Richtung. Also ich gehe davon aus.
An den Pranger stellt er mich hier.
Oh Mann.
Er weiß ganz genau, dass er vorne liegt. Okay, warte, ich guck grad nach.
Das weißt du seit 3 Monaten, dass du vorne liegst. Ja.
Er will in your face will er machen. In
nee,
your face.
Das, wir machen das ja jeden Monat und ich zähle halt nie mit. Das ist einfach hin und wieder frage ich halt, wie es steht.
5-2.
Ah ja.
Fragst nicht für wen?
Nee. Also, mal ganz ehrlich.
So viel dazu. Nee.
Also, ich sag das.
Bescheiden.
I am an excellent guesser.
Ich könnte jetzt einen heißen Tipp abgeben, aber
bescheiden wir es. Aber Dave ist heute da, also andere Dynamik und so.
Das stimmt. Ja.
Deswegen gucken wir mal.
Mhm. Okay, so, ich habe mir einen Film angeguckt. Der ist sehr aktuell. Mhm. Aus diesem Jahr. Und heißt Totally Killer. Auf Deutsch Totally Killer, Bindestrich, gefährliches Spiel mit der Zeit.
Ha!
Ja, großartig schon wieder. Was glaubt ihr, warum? Ich gehe jetzt mal davon aus, habt ihr den gesehen? Weiß ich gar nicht.
Nope.
Nein.
Okay, dann habe ich das richtig angenommen. Dann, was würdet ihr sagen? Warum dieser deutsche Zusatz?
Weil die Zeit im Nacken wahrscheinlich irgendjemandem steht.
Ich sage, der Film spielt in Echtzeit.
Hm. Weder
wenn
noch.
Der 90 Minuten geht,
nein.
Weder noch.
Nee, geht 1:46, ist Rated R, auf Amazon zu sehen und produziert von Blumhouse Productions. Und gefährliches Spiel mit der Zeit deswegen, weil es hier um Zeitreisen geht.
Ach so.
Und das war natürlich auch mein Anlass, den zu gucken.
Wie er uns wieder auflaufen lässt.
Na voll.
Ich dachte jetzt, das ist so selbsterklärend irgendwie mit diesem Zusatz, aber
jetzt war dann mit unserer Intelligenz gerechnet.
Nee. Genau.
Zeit im Nacken, Echtzeit, alles am Start, aber Zeitreisen war nicht dabei. Gut. Habt ihr was mitbekommen von dem Film?
Nein.
Okay. Nee. Gut. Regisseurin war Nanatschka Khan.
Sprich das bitte 3-mal schnell hintereinander aus.
Lieber nicht. Die Dame hat iranischen Ursprung, deswegen will ich mir das jetzt nicht zumuten, hier das, den Namen total zu verhunzen, das wäre schade. Die hat als Regisseurin 7 Credits, hat als Autorin 14 Credits und hat dann eben auch vieles von dem, was sie geschrieben hat, auch inszeniert. Hat allerdings recht viel Fernsehen oder Streaming gemacht. Also Fresh off the Boat ist zum Beispiel eine Serie, wo sie Creatorin ist. Deswegen halt auch 116 Episoden auf dem Tacho als Autorin hat. Und für American Dad hat sie tatsächlich auch mal 10 Episoden geschrieben. Mhm. Und dann Young Rock und solche Serien. Und 2019 hat sie auch einen Netflix-Film gemacht, Always Be My Maybe, mit Ali Wong. Das ist dann wahrscheinlich die Sorte Rom-Com, die Guess gerade angesprochen hat.
Ja, die gibt es auch in Weihnachtsform, aber die gibt es auch das ganze Jahr über. Genau
ja, sowas. Ja, und deswegen hat die überschaubar viel inszeniert. Und das, was sie inszeniert hat, das, naja, also ich meine, ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, das ist...
Ist das keine Filmografie, die du vervollständigen willst?
Nö, nicht wirklich.
Okay.
Muss nicht sein. Also geschrieben haben das aber ein paar Leute mehr. David Madelon, Sacha Pearl Raver, die sonst kaum was gemacht haben. Und Jen D'Angelo ist auch noch mitgelistet. Die war auch mitverantwortlich für Quiz Lady, den ich hier schon mal hatte.
Mhm.
Und das könnte jetzt ein Hinweis sein, aber es geht nicht wirklich in so eine Comedy-Richtung. Wobei Comedy hier schon auch mit im Genre steht. Aber es ist eigentlich eine Art Horrorfilm, der schon auch diverse Tropes aus dem Genre aufgreift und eben mit diesem Zeitreise-Ding da einiges kombiniert. Es geht um eine Kleinstadt namens Vernon und da wurden 1987 3 Teenagerinnen ermordet. Und zwar am 27., 29. und 31. Oktober. Und zwar zum Zeitpunkt, als sie alle 16 waren. Und deswegen wurde der Killer auch der Sweet 16 Killer genannt, getauft dann dem Moment. Und der hat das Ding auch echt sehr wörtlich genommen, weil der hat die Mädels auch alle mit 16 Messerstichen ermordet.
Naja.
Und also ziemlich hergemetzelt. Und das war 1987 und die Handlung fängt aber an im Heute.
Das wäre eine Story, Dave, ja? Wenn du das erzählt hättest von früher.
Mm.
Das wäre mal was Kriminelles.
Ja.
Ich dann wäre ich, glaube ich, nicht hier, leider.
Ja, ich glaube.
Nicht mehr lange zumindest.
Leider.
Irgendwann könnte ich dazu stoßen. Ja.
Hm. Ja. So, und jetzt ist der Film also im Heute. Und eine der überlebenden Schülerinnen von damals, Pam, die ist die Mutter unserer Protagonistin. Mhm. Pam Hughes, die Tochter Jamie Hughes und ihr Mann, also der Mann von Jamie, von Pam, Blake Hughes. Und dieser Nachname Hughes, ne, der ist ja auch nicht zufällig gewählt, weil das ist natürlich irgendwie ein kleiner Hinweis auf John Hughes. Weil der Breakfast Club spielt hier auch eine kleine Rolle, weil diese Ladies nämlich damals im Jahr 1987 waren, war das so eine Gruppe von vier Freundinnen, so ein bisschen die Mean Girls der Schule und die haben sich die Mollys genannt. Mhm. Wegen Molly Ringwald. Und deswegen haben die sich auch gerne so angezogen und erst recht damals im Jahr 87 zum 31. Oktober hin, natürlich Halloween, haben die sich auch alle entsprechend in einem Molly Ringwald Outfit da auf die Partys begeben. Deswegen ist dieser Film also schon immer wieder gespickt mit diversen Hinweisen, nicht nur auf die 80s, sondern dann eben auch auf dieses ganze Horror- und Slasher-Genre, weil eben hier ein Typ mit einem Messer rumrennt und Teenagerinnen abmetzelt. Ja, und jetzt sind wir also in der Gegenwart und Jamie will auf eine Party gehen und die Mutter ist aber wahnsinnig protektiv unterwegs und sagt, hey, nimm irgendwie deine Rape-Whistle mit und das noch und so. Hat der Kleinen auch von, hat ihrer Tochter auch von klein auf, hat sie in Selbstverteidigungskurse geschickt und damit die halt, wenn sie angegriffen wird, sich zu wehren weiß. Alles natürlich gespickt durch ihre Erinnerung aus den 80ern, wo eben dieser Typ drei Mädels umgebracht hat. Jetzt gibt es auch immer noch einen, der so ein bisschen an der Story von damals festhält, weil der hat einen Podcast. So ein bisschen True-Crime-Podcast, allerdings halt alles aufgezogen an diese drei Morde von früher. Und der macht dann da auch so Touren durch die Stadt, führt dann so Touristen an den Schauplätzen vorbei, wo die Mädels umgebracht wurden. Und jetzt ist eben, geht's wieder auf Halloween hin und plötzlich taucht dieser Killer wieder auf. Das heißt, die Angst der Mutter hat sich so ein bisschen bewahrheitet, weil dieser Typ halt wirklich immer noch Thema ist oder jetzt wieder, weil die Tochter davor auch gesagt hat, so hey, es ist also über 30 Jahre her, so was willst du eigentlich? So, das war damals und jetzt ist es eine andere Zeit. Ja, jetzt taucht der Typ aber wieder auf und bringt die Mutter um. Die liefert dem zwar echt einen guten Fight, weil die hat ja seitdem auch natürlich ordentlich Selbstverteidigung und sonst was an Kampfsporten gelernt, Sportarten, aber ja, er ist ziemlich kräftig und er sticht sie dann. Mhm. Jetzt hat Jamie eine beste Freundin und die ist so ein bisschen Tech-Nerd und die hat zur Science Fair, die die ja in der Schule aushalten, hat die passenderweise eine Zeitmaschine gebaut. Jetzt geht's da plötzlich drunter und drüber, weil dieser Killer eben wieder aufgetaucht ist. Der hat es dann nämlich auf Jamie abgesehen. Die flüchtet auf dieser Science Fair von ihm in die Zeitmaschine. Ist ein bisschen lächerlich, da reinzuflüchten, weil das Ding ist so ein Foto. Automat, weißt du, wo du dich reinsetzt und Passbilder machst.
Okay.
Das heißt, die flüchtet da rein und zieht noch den Vorhang zu, so wo ich mir denke, der ist ein Meter hinter dir, Mädel. So, was ist das bitte für ein geiles Versteck? Aber ja, er kommt dann halt hinterher und sticht zu und sie hat die Maschine angeworfen.
Sonst sagt der Bitch an der Stelle, nur übrigens fürs Protokoll.
Mhm.
Diesmal hat der Mädel gesagt.
Sie flüchtet sich also da rein, da, bei der ganzen Hektik schmeißt sie diese Maschine an, die bis dahin nicht funktioniert hat und jetzt sticht er aber in dieses Display und diesen Metallleiter hat es noch gebraucht und jetzt reist Jamie zurück ins Jahr 1987.
Mhm.
Und trifft da natürlich dann auf ihre Mutter und deren Freundinnen und eben alle als Teenager und muss jetzt
die Zukunft beeinflussen.
Naja klar, weil dieser Killer hat ja ihre Mutter umgebracht und jetzt sagt sie halt, jetzt wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich ja die ursprünglichen Morde verhindern, weil dann geht das gar nicht weiter und meine Mutter wird nicht umgebracht.
Verstehe die Prämisse.
Ja. Das ist aber natürlich das Problem, dass die Sachen, die sie gebraucht hätte, das ist jetzt so ein bisschen das Back to the Future Ding. Also das thematisieren sie auch, ne, weil ihre Situation ist halt am Anfang 1:1 die von Marty McFly und deswegen sucht sie dann auch die Mutter ihrer besten Freundin auf und versucht der zu erklären, so, hast du Zurück in die Zukunft gesehen? Ja klar, alles klar. Dann denk einfach, ich bin Marty McFly, das ist die Situation. Und die anderen glauben ihr das natürlich alle nicht und deswegen wird dann da so eine Story drum gestrickt, wo sie jetzt eigentlich herkommt. Sie sagt, das ist kanadische Austauschschülerin und so. Ja, und jetzt ist halt die Mission, diese Morde zu verhindern und dann noch irgendwie wieder zurück in die Gegenwart zu kommen. Mhm. Ja. Das Ganze wird vermarktet mit der Tagline Murder is so 1987. Gar nicht mal schlecht, wie ich finde. Und dann hat dieser Film immer wieder so Comedy-Momente, weil, also vor allem in eine Richtung, nämlich, dass sie eben als woke Teenagerin in unserer Gegenwart jetzt zurück in die 80er gespickt wird. Und da diese Themen natürlich noch nicht so präsent waren, das heißt, sie kommentiert halt immer wieder den Sexismus und das Bodyshaming und all diese Dinge, die da halt einfach an der Tagesordnung sind.
Okay.
Weil die eine wird auch nur Fat Trish genannt oder Fat Trisha. Und dann sagt sie halt so, hey, also zuallererst mal so, könnt ihr die nicht so nennen? Geht gar nicht. Und andauernd haben wir halt solche Situationen, wo so ein bisschen sie einfach damit konfrontiert ist, dass in den 80ern eben viele Dinge noch anders waren. Ja, das ist manchmal ganz lustig, oftmals aber auch nicht. Und die ganze Horrorkomponente, geht vieles in meinen Augen nicht auf.
Ich dachte kurz, dass Black Christmas dich vielleicht inspiriert hat, noch ein paar weitere Slasher zu gucken.
Naja, also was hier einerseits ganz cool ist, ist, dass das doofe Verhalten der Charaktere, was man ja sonst schon auch so aus Horrorfilmen kennt als Trope, dass das von ihr ja halt entsprechend kommentiert wird. Ne, weil sie ja so ein bisschen aus der Sicht des Zuschauers aus dem Heute kommt und dann dieses Szenario sieht. Mhm. Und dadurch hat der Film schon auch eine gewisse Kurzweiligkeit. Er ist halt nicht gut. Weil alles, was hier an Blut zum Einsatz kommt, oder das meiste, was hier an Blut zum Einsatz kommt, ist halt CGI. Und das ist halt echt dünn, weil wenn du dann einen Typen siehst, wie er 16 Mal auf jemanden einsticht, und das ist aber alles mit CGI gemacht, sieht halt kacke aus.
Hm. Verstehe ich. Mag ich auch nicht.
Der bringt schon eine gewisse Dynamik mit, also man kann den schon gucken, aber gut fand ich den nicht. Das ist natürlich auch vieles sehr vorhersehbar. Also wie gesagt, so ein paar Tropes bedient er bewusst. Manche glaube ich dann doch eher unbewusst. Aber ja, also kann man machen. Aber ist halt echt nicht geil. Also deswegen von mir keine Empfehlung. Und der Film hat auch wohl total Kritik bekommen am Anfang, als er rauskam, weil die Prämisse ist wohl sehr ähnlich zu einem Film namens The Final Girls aus dem Jahr 2015.
Davon wiederum habe ich gehört, ja.
Ja. Also, weil hier geht es um Teenagern, die mit der Zeitmaschine zurück in die 80er geht, um diesen Killer aufzuhalten. Und bei den Final Girls hast du wohl eine Gruppe von Freunden, die in einen Film reingesaugt werden, der in den 80ern spielt.
Okay.
So, und deswegen, ja, gibt's wohl Parallelen. Kann ich sonst nicht mehr zu sagen. Hat den einer von euch gesehen? Mhm. The Final Girls? Auch nicht. Ich bin mal auf den gestoßen, hab das dann aber gelassen, weil der ist PG-13 und das finde ich halt bei so einem Film noch sinnfreier.
Ich glaube, Emma Roberts war dabei, bin mir jetzt aber nicht sicher.
Ja.
Das ist ein Cast so von ein, zwei Jungschauspielerinnen, die man auf jeden Fall kennt.
Mhm. Hast du mal geguckt auf Letterboxd, ob einer so aus unserem Umfeld diesen Film gesehen hat?
Final Girls oder jetzt den?
Nee,
hier?
Totally Killer.
Nee.
Okay.
Kann ich machen.
Ja, aber ist ja irgendwie auch so eine Welle, wa? 80er Horror oder 90er Horror mal als Revival.
Mhm. Ja, aber wenn die 80er Horror oder Revival machen wollen, dann sollen sie auch CGI-Effekte nehmen oder richtiges
Practical
Blut.
Effects meinst du?
Practical Effects, ja. Ja.
Voll.
Ja, CGI-Effekte.
Verstehe ich auch nicht.
Das ist, fand ich ja so geil bei Evil Dead Rise, weißt du, so siehst du, wie es Blut überströmt und weißt du, und das ist halt eine Menge Kunstblut wieder unterwegs.
Ja.
Und nicht halt alles mit CGI.
Ich meine, wenn es jetzt schon schlecht wirkt, ja, wie wirkt es denn erst in 5 Jahren? Kannst du die Scheiße gar nicht mehr geben.
Ja, manches von der Action ist ganz gut inszeniert, aber eben, es hätte, glaube ich, eine ganze Ecke geiler sein können, wenn man das halt mit Practical Effects gemacht hätte. Jetzt noch kurz zur Besetzung. Jamie Hughes.
Der war rated R, hast du gesagt.
Ja.
Ne? Okay.
Die Protagonistin, Jamie, wird von Kiernan Shipka gespielt. Ihre Mutter, Pam, von Julie Bowen. Und ihr Vater, Blake, von Lachlan Munro. Das ist auch die Sorte Schauspieler, den man immer wieder überall sieht, aber den Namen hat man halt nie parat. Weil der Typ hat 279 Credits. Und ist nicht so, als würde der nur sprechen. Also das ist wirklich, der spielt überall mit. So krass. Randall Park ist auch noch dabei. Und dann halt natürlich sehr viele, die Teenager spielen und demzufolge noch nicht so wahnsinnig viele auf der Vita haben.
Ja. Mhm. Ja, Don Drapers Tochter ist mir natürlich im Begriff, nach all den Staffeln.
Mhm. Die ist ja auch gut im Business. Also Kiernan Shipka macht ja eine Menge.
Ja, die macht einiges. Na gut.
So, jetzt habe ich noch Punkte.
Ja, ich habe ja mal nachgeguckt. Den haben tatsächlich echt viele gesehen. Ne?
Ach, siehst du?
Also insofern, dass der irgendwie, also das Plakat kommt mir bekannt vor, das habe ich definitiv, ist mir schon mal untergekommen, irgendwie vielleicht beim Loggen oder bei Letterboxd gesehen, aber nicht so, dass ich den jetzt irgendwie bewusst im Plan hätte.
Mhm.
Ja, Erik ist mit 3,5 Sternen noch hier eher im oberen Bereich. Alles andere ist eher darunter, beziehungsweise durchschnittlich. Mhm. Alessandro hat hier geschrieben, Sarah, Fragezeichen, was da los? Weil nämlich Sarah, die normalerweise ja Meisterwerke mit 1,5 Sternen oder 1 Stern irgendwie tituliert, die hat ihm hier auch 3,5 Sterne gegeben. Ach, könnte so man davon ausgehen, dass Alessandro also deiner Meinung ist, dass hier mehr drin gewesen wäre. Hermann, 3 Sterne, also alles so nebenreich. Jetzt nicht so richtig, also keiner irgendwie so mit 1 Stern, 1,5 Stern oder 1,5, sondern alle so im Mittelfeld, aber jetzt auch keiner überschwänglich.
Ja, ja, weil richtig scheiße ist er ja auch nicht.
Ja, ja.
Also das,
so hört sich an.
Man kommt da gut durch und ja, habe okay, ich schon alles gesagt.
Ja.
So, jetzt die Punkte. 6,5 sind es auf IMDb. Metascore ist bei 62. Letterboxd 3,1. Die sind sich da offenbar alle recht einig. So, Dave muss anfangen.
5,5.
Mhm.
Das schwebte mir auch vor. 5,5.
Na, dann liegt ihr beide richtig.
Woohoo.
Deluxe.
Geil.
Jackpot.
Ach, großartig.
That's how good I am.
Mhm. Der hier.
Dave. I am an excellent guesser.
Excellent Guesser, bisher, ja. Zerschießt doch alles wieder, der gemeinsame Film. Aber jetzt erstmal
wahrscheinlich
Classic Dave.
Yo.
Mit seinem Project.
Woohoo. Vor zwei Wochen
From
gesehen.
From No Project. Vor zwei Wochen gesehen.
Ja.
Für was
aber,
ist
nicht
die Information
im, aber nicht im Project gesehen, sondern am Kudamm.
From No Project.
Bitte?
Im Kudamm, also im Kino oder was?
Ja, Cinema Paris. Da lief ein entsprechender Film.
Oho, oui, oui.
Eine kleine Anekdote wert. Zuerst die erste halbe Stunde, ja nicht mal, vielleicht 20 Minuten Französisch, Omu, ja, haben wir uns schon gefreut, weil meine Begleitung vorher gefragt hatte, ist doch Omu, ne? Weil normalerweise um den Tag, diese Uhrzeit, die Filme immer an Omu laufen und dann der Kartenverkäufer meint, nein, bei dem ist es irgendwie anders auf Deutsch. Und wir so, und ja, normalerweise fängt da die Nachmittagsverstellung um 17:30 an, der dann um 18 Uhr, also ganz komisch, egal, die Rede ist jetzt erstmal von, die Rede ist von dem Film auf dem Weg, ich wollte jetzt nicht von auf dem Weg irgendwie, auf dem Weg im Original Sur le chemin noir, also auf Deutsch übersetzt auf den schwarzen Wegen, was eigentlich nochmal ein bisschen anders aussagt und eigentlich vielleicht auch ein bisschen besser trifft. Aktueller Film, der jetzt auch da frisch angelaufen ist in deutschen Kinos und ja, irgendwie passend, sowas im Cinema Paris zu gucken.
Absolut.
Genau.
Also ich gehe da nicht mal hin, seitdem Klaus-Maria Brandauer meine Fragen nicht beantworten wollte.
Frechheit, was war das? Du hast es wahrscheinlich hier schon mal erzählt, oder?
Ich habe es hier schon mal erzählt, ja. Da war so ein Screening, wo er dann im Nachhinein Fragen beantwortet hat und ich fand mich voll schlau als 17-Jähriger, als ich Georg Elser, einen aus Deutschland, gesehen habe.
Ja, woher hast du Chlamydien? Oder was das für eine Frage?
Nee, ich weiß nicht mal, welche Fragen, aber ich fand die Fragen schon krass.
Ja.
Und glaube, in meiner Vorstellung haben die alle so anerkannt gelegt, als ich die Frage gestellt habe, aber die haben mich nicht drangenommen. Deswegen habe ich gesagt, boykottiere ich auch das Cinema Paris seitdem.
Okay. Das ist krass konsequent.
Oder? Man muss auch mal sagen, hier
10 Jahre her, als du 17 warst.
Richtig, ja.
Men showing emotion. Fascinating.
Morgen mein 28. Geburtstag. Fett gefeiert, der 28.
Ist ein Runder, ne?
Ist ein Runder, ja.
Okay, sagt euch der Film irgendwas?
Ja, klar. Also, was heißt klar? Ja, sagt mir was.
Okay. Dir?
Nee, ich glaube nicht.
Dir nicht, Lee, okay.
Das ist doch Jean Dujardin auf Wanderung, oder?
Richtig. Ja. Jean Dujardin so. Auf dem Weg von Südost-Frankreich gestartet in Mercantour und dann 1300 Kilometer quer durchs Land, möglichst durch nicht oder dünn besiedelte Gebiete laufend, wandernd an die Nordwestküste.
Warum tut er das?
Weil er schon immer viel draußen in der Natur ist. Er ist ein sehr bekannter Schriftsteller in Frankreich, der auch immer wieder über seine Trips geschrieben hat, auch immer wieder über solche Situationen, wie sich mehrere Monate in der Einsamkeit in einem Haus einschanzend und dort auf ja, spirituellen Wegen auch immer mal wieder gedanklich ist. Über sowas schreibt, unglaublich gut ankommt und ja, aber nach vor dem langen Marsch eben eine lebensverändernde Situation hat. Und das erzählt der Film halt immer wieder in Rückblenden. Also er startet halt damit, dass er sich auf diese Wanderung begibt.
Wer ist denn er jetzt die ganze Zeit?
Jean Dujardin, der Pierre Girard spielt.
Pierre Girard, okay.
Pierre Girard. Genau, das Ganze, ich springe mal ein bisschen, das Ganze auch tatsächlich auf einem Roman basiert von Sylvain Tesson, der auch, ja, eigene Erfahrung da zu Papier gebracht hatte. Das heißt, er selber nämlich auch diese Wanderung 1300 Kilometer hinter sich gebracht hatte, auch einen ähnlichen Unfall hatte. Ich erwähne es, weil das auch jetzt ja relativ schnell auch klar ist, was passiert ist. Und zwar im Vollsuff von einem Balkon 8 Meter tief gestürzt ist und mit etwas Glück überlebt hat, aber eben Schädelfrakturen hatte, naja. Hüfte im Arsch, Bein kaputt, Füße im Arsch und naja, nachdem er notdürftig zusammengeflickt wurde, zum nächstmöglichsten Zeitpunkt dann auch schon diese Wanderung antreten will, entgegen des Rates seiner Ärzte, entgegen des Rates seines Verlegers, der natürlich will, dass er noch ein paar Bücher schreiben kann. Und er aber einfach seinen Körper halt wieder spüren will und in Gang bringen will und das ja, am sinnvollsten eben durch diese Wanderung.
Zurück ins Leben sozusagen.
Jetzt muss ich trotzdem mal kurz zwischenfragen, damit ich das richtig sortiert bekomme. Das ist ein Film über ein Buch, was ein Autor geschrieben hat.
Der das selber
der hat. Was das autobiografisch eigentlich aufgeschrieben, hat das aber in fiktiver Form gemacht.
Ich weiß nicht, inwiefern es alles autobiografisch ist, vermutlich, oder inwiefern halt dann auch Sachen dazugedichtet wurden, weiß nicht, das hatte ich nicht recherchiert.
Aber es ist ein fiktives Buch erstmal, auch wenn er vieles davon selbst erlebt hat.
Ja, wahrscheinlich. Also das Ding nennt sich Roman, ja. Mhm. Von daher gehe ich davon aus, dass da auch fiktive Sachen mit enthalten sind, weil es eben in dem, was ich gelesen hatte, nirgendwo autobiografisches Werk oder so betitelt wurde.
Mhm.
Ja. Der Film lehnt sich daran halt auch nur an. Das heißt, es ist keine 1:1-Adaption oder eine möglichst originalgetreue Adaption des Romans, sondern ist halt frei erzählt nach dem Roman. Ja.
Okay.
Aber die Fakten sind, glaube ich, ne, auf jeden Fall die 1300 Kilometer durchs Land und dann eben auch verschiedene Stationen durchlaufend, plus dann eben diese, wie ich schon meinte, Hintergrundstory mit dem harten Unfall, dem wieder ins Leben kommen wollend und so weiter. Genau, ja, wie ich schon meinte, wird halt immer wieder in Rückblenden erzählt, sprich, dass, ja, und auch dann nicht chronologisch in Rückblenden, sondern springt da halt teilweise, macht es manchmal ein bisschen anstrengend, weil die hätten es vielleicht einfach, es ist nicht so geschickt gelöst, also ich fand es ein bisschen langweilig, weil man eigentlich schon weiß, was passiert und dann sieht man es, wartet man einfach eigentlich nur darauf, bis man es auch endlich mal filmisch dann zu Gesicht bekommt, was da passiert. Relativ schnell bahnt sich halt auch in einem Film in der Rückblende an, dass er dann auch eine sehr junge Freundin hat, die ihn dann teilweise auch bei den Wanderungen begleitet, die ihn halt dann auch eigentlich anbetet. Aber als es dann zu diesem Unfall kommt, sich dann von ihm trennt und ja, also, Frechheit.
Aber wirklich, ey.
Bitch.
Siehst du?
Ich hab's für dich getan.
Sehr nett. Danke.
Wobei das dann der Vorwurf ja eigentlich von ihr ist, nicht, dass er jetzt diesen Unfall hatte oder Alkoholiker immer mal wieder ist, sondern vielmehr, dass er sich nicht zetteln kann im Leben und auch sich bewusst für sie entscheidet mit einer Zukunft, mit einer gemeinsamen Zukunft und der Frage, sich vielleicht auseinandersetzen, eine Familie zu gründen. Und da fühlt sie sich halt immer so, eher, es wird so nicht explizit im Film erwähnt, aber kommt dann halt natürlich rüber, dass sie sich da eher als Begleitung sieht, als anstatt seines Lebensmittelpunkts, sondern eher für ihn eigentlich klar ist, er muss unterwegs sein und das Schreiben ist sein Ding und die Themen, die er halt findet, wenn er unterwegs ist, das ist so sein Lebensinhalt. Genau, deswegen setzt er sich natürlich über den Arzt, Rat seiner Ärztin weg, um da diese krasse Tour in Angriff zu nehmen.
Also erinnert mich stark an einen Film, den ich gesehen habe. Und zwar hat Martin Sheen die Hauptrolle gespielt. Sein Sohn war Emilio Estevez, sein leiblicher Sohn, der ist gestorben. Und um seinen Sohn zu ehren, ist er, glaube ich, diesen Jakobsweg langgelaufen. Heißt das Jakobsweg?
Genau. Ja.
Und hat diese komplette Tour da auf sich genommen und hat da unterwegs auch irgendwelche Leute kennengelernt.
Ja, das ist cool, dass du das erwähnst, weil letztendlich ist ja auch die Verfilmung Ich bin da mal weg. Ja, ich glaube, daran hat sich das da auch irgendwie orientiert. Ach,
die gleiche Vorlage, okay.
Also H.P. Kerkeling hat doch da diesen Bestseller geschrieben über den Jakobsweg. Das wurde ja dann zigmal aufgegriffen.
Ja, aber er hat das selber eben auch gemacht.
Ja.
H.P. Kerkeling.
Ja. Genau, ja, der ist ja den Weg gelaufen, um dann halt diesen Roman zu schreiben. Und dann, genau, da kam der Film und dann kam eben die amerikanische Adoption des Stoffs. Ja.
Ach, das ist praktisch das Remake von dem H.P. Kerkeling-Film, das habe ich natürlich nicht gewusst.
Weiß nicht.
Ich dachte, das basiert auf diesem französischen Buch.
Wir reden doch jetzt von dem Martin Sheen-Film.
Ja.
Genau.
Aber es ist gut, dass du es erwähnst, weil daran hat mich das natürlich immer auch wieder erinnert, weil letztendlich. Total, oder? Das Thema ist ja ziemlich gleich, ja.
Jemand ist in einer
Lebenskrise, genau, jemand ist in einer Lebenskrise und läuft halt mal einfach.
Ja, das ist ja auch Into the Wild oder Wild ist ja auch sowas.
Absolut.
Ja. Und da haben wir das ja auch, die sinnieren vor sich hin und dann kriegst du eine Rückblende dazu präsentiert, die so ein bisschen unterfüttert, was die da gerade durchmachen. Ja. Und das finde ich auch nicht immer gut.
Ja, es hat mich nicht immer gecatcht. Jean Dujardin, das muss man halt...
Wobei da schon zwei sehr gute Beispiele sind.
Ja, also, das sind
voll, klar, der große Trip, den fand ich auch gut. Mhm. Also Jean Dujardin macht das gut, also ich gucke den gerne. Mhm. Ja. Diejenigen, die unter euch, die nichts sagt, hat mal einen Oscar gewonnen für The Artist, natürlich ein bekannterer Schauspieler, vor allem aus Frankreich, bekannterer, der in Hollywood auch...
Die Leute hören hier Filmpodcasts, da sollten sie schon von Jean Dujardin gehört haben.
Ja, aber ich will ja auch noch alle anderen mitnehmen, ja? Ich will ja niemanden diskriminieren.
Die haben wir schon abgeschaltet nach dem Vorgeplänkel.
Ja, also macht Spaß, ihm zuzugucken, er macht es wirklich souverän. Man hat ab und zu, oder ich hatte das Gefühl, manchmal gibt es aber halt auch solche selbstinszenatorischen Momente. Hab dann auch recherchiert, was da an Produktion dahinter steckte. Budget war nicht bekannt. Sind viele Produktionsfirmen am Start. Das ist eine französische Produktion. Aber ich glaube, die zweite, die gleich gelistet wurde, ist eben, La Production du Jardin. Die ist relativ frisch. Ist jetzt der zweite Film, den du Jardin mit seiner eigenen Produktionsfirma gegründet hat. Also ich vermute, ja, er war da auch ein bisschen Strippenzieher dann wahrscheinlich für den Film und ja, hatte halt ein bisschen Eindruck manchmal schon, dass er sich da gerne im Mittelpunkt auch sieht bei so einem Film.
Okay, wie lange ist der?
Geht angenehme kurze 95 Minuten, also hat jetzt auch nicht die Wahnsinnslängen.
Aber offensichtlich fühlte man die, weil du gesagt hast, langweilig und ein bisschen voraussehbar und so insofern.
Ich komme jetzt zu dem Punkt, der ihn halt wirklich guckbar macht und ich glaube, das ist auch dann die Hauptaussage, der Film halt treffen will. Ja, also das ist einmal die Geschichte von ihm, aber eben die weitestgehend in den Landschaften da in Frankreich, vor allem Mittelfrankreich, spielt und mal Landschaften zeigt, die man halt eher selten wahrnimmt. Und also wirklich viele, viele Kilometer dann auch niemand am Start ist. Und das ist schon geil. Also über Berge, klar Seen, wenn er dann im Norden an der Küste ist, gut, in der Normandie war ich auch schon mal unterwegs. Mont Saint-Michel, ja, auch das sieht man dann hier teilweise. Das ist schon echt hammermäßig. Und das ist das, was ich halt auch dann über meinen Bekannten im Kino mitbekommen hatte, dass selbst vielen Franzosen die eigenen Gegenden wenig sagt. Wahrscheinlich löst der Film auch, wenn es nicht schon der Roman teilweise gemacht hat, auch nochmal so einen Run auf bestimmte Gegenden los. Das wäre natürlich dann immer das Gegenstück auf der Medaille, Gegenseite der Medaille. Aber das ist wirklich das, was die Landschaften zeigen, das macht dann wieder eine Menge wett. Das hat mir auch echt sehr gut gefallen, wobei ich halt ein Typ bin, der dann sowas auch einfach eine Menge abgewinnen kann. Ja. Also das sind wirklich die sehr guckbaren Sachen in dem Film, die dann
guckbar
auch,
ist auch halt ein schönes Attribut,
Attribut, ja.
Die halt durch den Film tragen. Ganz klar. Also zwischendurch gibt es halt immer irgendwelche Geschichten, ja. Irgendwann stößt seine Schwester zum Beispiel dazu. Die arbeiten dann halt die Situation mit ihren Eltern quasi auf. Sein bester Freund stößt dazu, der halt auch krass in der Weltgeschichte unterwegs ist. Zwischendurch trifft er einen Jungschen, der das erste Mal irgendwie auf Wanderung geht. Mit dem freundet er sich dann irgendwie quasi an und die tauschen sich dann halt irgendwie über französische, oder nee, er versucht halt französische Romane ihm zu vermitteln. Ist halt ne, Generation Y und eher der Film- und Seriengucker. Ja, sowas lockert das Ganze zwischendurch mal ein bisschen auf. Ja. Also man sieht nicht nur ihn in einer melancholisch durch die Gegend wandern, sondern es gibt halt diese zwischenmenschlichen Aufeinandertreffen und Dialoge. Ja. Also das, was ich negativ am Anfang meinte, ist halt nicht die ganze Zeit präsent. Aber führt halt letztendlich auch dazu, dass es jetzt nicht französische Meisterwerk geworden ist, was sich jeder unbedingt angucken sollte. Mhm. Kann man machen, wenn man Bock auf Landschaft hat.
Ja. Kannst du aber auch ein Reisevideo angucken.
Kann man sich auch ein Reisevideo
angucken. Irgendwelche GoPro-Trip-Videos.
Korrekt.
Okay. Klingt ja nicht so begeistert.
Ja, doch. Also begeistert nicht. Aber ist ein, ich sag mal, ist ein durch die vor allem die Landschaftsaufnahmen grundsolider Film.
Grundsolide. Okay.
Okay.
Hier, ich kick mal, ob ich irgendwas vergessen hatte. Ja, Regie hat geführt Denis Imbert, hat nicht sofort Klick gemacht, hat auch hier das Drehbuch mitgeschrieben, hat mal Regieassistenz bei Taxi 3 geführt, ja, wenn ich den Film nicht kannte. Ansonsten war das auch überschaubar von den Credits her. Wahrscheinlich wurde der einfach beauftragt, da die Regie zu führen, ohne dass es ein großer Name sein musste.
Jobset, danke. Schön Jobset-Angebot.
Genau.
Film machen.
Jo, nee, ich glaube, ich habe sonst alles erzählt, was ich erzählen wollte. Auf der deutsche Titel des Romans ist Auf versunkenen Wegen. Also auch da nochmal ein bisschen das hervorhebend.
Würdest du auch den Roman empfehlen?
Stille.
Ja. Hast du nicht gelesen, die literarische Vorlage?
Ihr wisst jetzt nicht, ob ich den Kopf geschüttelt oder genickt habe. Nee, ich habe ihn noch nicht gelesen.
Du hast ja verhältnismäßig viele Bücher zu deinem Geburtstag gekriegt, habe ich beobachtet.
Ja, stimmt.
Insofern aber gehen die Leute davon aus, dass du auf jeden Fall ein Literat bist.
Hast du denn gesehen, was das für Bücher waren, die ich da bekommen hatte?
Ich habe nur die Buchrücken gesehen, dass da eine Menge Bücher liegen. Aber ja, ich habe mir das nicht detailliert angeguckt. Sonst denken die Leute immer, ich klaue da was.
Ich glaube, das waren 4 oder 5 Bücher. Und alleine 3 davon waren Star Wars-Dinger, die ganzen...
Ach so.
Dinger nochmal verbildlichen und ein bisschen beschreiben, was ich Fahrzeuge und Raumschiffe von Star Wars.
Das habe ich natürlich nicht aus der Nähe betrachtet, dass das Malbücher sind oder so. Star Wars
Universum. Aber so in die Richtung geht das, genau. Ja. Okay. Aber ich lese gerade mal wieder ein Buch. Ja.
Ah ja. Was ist denn? Pippi in Takatukaland?
Das ist die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge. Ich glaube, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen.
Okay.
Von Rilke. Deutscher Klassiker-Roman.
Rilke gleich liest er.
Ja, ist geil.
Guck mal, der Dave hier.
Komm, aber nur, ich arbeite ein Trauma. Was ist jetzt Trauma? Das ist natürlich viel zu übertrieben. Nee, ich musste eine Interpretation zu meinem Schulabschluss darüber schreiben.
Okay.
Und hatten dann, keine Ahnung, 15 Seiten aus diesem Roman vorgegeben bekommen. Und das ist irgendwie halt hängen geblieben, weil das, wie er das damals schon, also diesen Ausschnitt, den ich damals gelesen habe, den habe ich immer noch präsent und jetzt hat mich das einfach mal interessiert, wie der Rest ist. Ist ein geiles Buch.
Können wir ja später zu unserem gemeinsamen Film, können wir auch sowas in der Richtung sagen, stimmt, weil viele haben den ja in der Schule gesehen.
Ja.
Und Damals war es ja eine nette Abwechslung, wenn man so Filme gesehen hat in der Schule, aber irgendwie wusste man die nicht zu würdigen, wie man die heute wahrscheinlich zu würdigen weiß.
Den haben Leute in der Schule gesehen?
Also ich habe ihn definitiv in der Schule gesehen. Mein Lehrer echt? Hat im Westen nichts Neues mal. Okay, also die 1930er-Version wurde oft so in Berlin, also in West-Berlin zumindest in Schulen, wurde der oft aufgeführt.
Okay, krass.
Die haben Blood in Blood Out damals nur in der Schule gesehen.
Wer?
Blood in Blood Out.
Den haben sie in der Schule gezeigt?
Naja.
Im Ernst?
War letzter Tag in der Schule und einer hatte die VHS-Kassette dabei.
Ach so, okay. Ja, gut.
Nee, wir haben die Welle, glaube ich, gesehen. Diese 80er-Jahre-Verfilmung aus England oder 90er.
Ja gut, da war ich schon 20 Jahre im Berufsleben, als die Welle lief.
Nicht der neuere, der alte.
Sag doch gerade aus den 80ern.
Ach, da gab es noch eine alte Verfilmung?
Eine britische Verfilmung.
Okay, die kenne ich nicht. Okay, krass. Ja. Ich weiß noch, Hitler, Junge, Salomon und so, das sind so typische Filme. Die habe ich damals in der Schule gesehen. Und
die Brücke haben die bei uns gezeigt.
Ja,
die Brücke ist auch so einer. Und dann gab es diesen Film mit Denzel Washington, wo der noch ganz jung war, Masala und so, wo der sich in diese Inderin verliebt. Eins seiner ersten Filme und so. Den haben wir im Kino gesehen tatsächlich mit der Schulklasse.
Okay. Stimmt, schön, dass du das haben wir dann in der Schule gesehen. Ja, okay. Im Kino in der Schule. Ja, mit der Schule im Kino,
so. Entscheiden ja, glaube ich, schon die Lehrer individuell meistens, oder? So von den jeweiligen Klassen, dass die sagen so.
Also das ist bei Kino jetzt bestimmt. Kann man nicht vorstellen, dass da irgendwas im Lehrplan steht.
Ja. Na gut.
Ja. Ja, bisher eingespielt 8,2 Millionen Dollar. Hab nichts zum Budget gefunden, aber ich vermute, dass es vielleicht jetzt schon die Kosten reingespielt hat oder vielleicht gerade so im Moment trägt.
Mhm. Ja, eben. Nach einem großen Erfolg klingt das nicht.
Ja. Jo.
Gut vorgetragen, Dave. Gut vorgetragen.
You're the shit! You're the shit! You're the shit!
Sehr gut.
Geil!
Ja. Dave! Was zur Hölle, Alter.
Okay, ja, ganz so euphorisch sind die Bewertungen jetzt nicht, aber auch nicht ganz so kacke. IMDb, ist die Audience bei 6,7. Metascore gibt's nicht. Letterboxd Community ist bei 3,2. Frage, wo ich gelandet bin, wa?
Ich schwank natürlich ein bisschen. Ich sag 6. Ach, der Guess muss anfangen. Geil.
Ach, 6. sagt er. Ja, 6,5 demnach. Aber ich nehme die 7.
Mhm.
Also wenn das noch für eine 7 gereicht hat, dann hat er das schon echt sehr oft hart relativiert, finde ich.
Grundsolide ist für mich eine 7.
Grundsolide ist für dich eine 7?
Aber das ist eine Definitionssache.
Ja, eben. Ich glaube, für manches Grundsolide nehme ich eine 6.
Mhm.
Ich sag 6,5.
Damit hat Lee eine Punktlandung. Ich war auch ursprünglich bei einer 7, ja, aber in Vorbereitung hier auf den Podcast habe ich gedacht, Mann, irgendwie ein halber Punkt.
Die hat Guess am liebsten. Die Dinger, wo man sagt, ich war ja ursprünglich mal da. Ja.
Achso, ich habe nichts gesagt. Guck mal hier in dieses Gerät.
Das Kinoerlebnis und die Landschaft und dann hast du immer wieder den Film verteidigt, so wenn Lee irgendwas Negatives gesagt hat. Gesagt, nee, war schon.
Guckbar war das Attribut.
Ja, und
Alter.
Grundsolide und doch.
Ja, eben. Naja.
Also ich sag mal so, die Pizza dann um die Ecke in der Ullernstraße war geiler.
Oh je.
Bei so einem jahrzehntelang existierenden Italiener, der von außen aussieht, als wenn der nur Essen ausfährt.
Dann
der
sind 6,5 Punkte aber schon echt gut, ey.
Okay.
Ja, klingt nach einem Bombenfilm.
This is just like the classic sports film Mighty Ducks 2. Ducks fly together. What a wonderful message.
Voll
Roadhouse.
Habt ihr den mal gesehen? Mighty Ducks 2?
Ich glaube früher mal, ja.
Ich habe die Mighty Ducks Box,
okay,
wo alle drei Teile drin sind. Aber ich habe noch keinen davon gesehen.
Du hast auch keinen davon gesehen. Nicht mal.
Also bei mir sind, glaube ich, nur drei drin.
Okay. Nee, hast du den ersten gesehen. Nicht mal so im Fernsehen früher irgendwie mitbekommen?
Ja, nicht mal den, ich habe ihn nie gesehen. Aber ich habe mir die irgendwann gekauft und dachte so, ach komm hier.
Okay, wow.
Kleine Badewand-Session. Die Trilogie, die große Mighty Ducks Trilogie.
Wie passend bei dem Filmtitel.
Stimmt.
Na?
Hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Krass.
Oh Gott.
Nicht schlecht.
You're the shit!
Das ist so geil. Es könnte halt auch echt irgendein sterbendes Tier sein oder irgendeine Maschine, die verreckt oder so, oder?
Aber jetzt muss ich natürlich, auch wenn es jetzt out of context ist, muss ich natürlich die Schweizer Imitation muss ich hier auf jeden Fall reinspielen, Alter.
Ja, hau rein.
Hast du schon mal jemanden gehört, der so 2 Wochen in der Schweiz war und zurückkommt? Ja, ich kann jetzt keinen Schweizer Akzent nochmal, aber dann sonst so, ja, ich weiß, so bei jedem Akzent nach, so, ja, ich meine, ich weiß, ich kann gar nicht mehr reden wie andere, weißt du?
Ich wollte Schweiz.
Der perfekte Schweizer Akzent, sag
aber
ich
dir. Aber sowas, Alter. Richtig Schweizerdeutsch.
Ja,
großartig.
Aber der Zusammenhang ist schon cool, weil er meinte so, dass Leute so aus Amerika irgendwie im Urlaub waren 2 Wochen, dann kommt die wieder und haben so voll Anglizismen und so. Wo er dann meinte, ja, kennst du Leute, die irgendwie in der Schweiz wandern gehen und dann wiederkommen und auf einmal so einen Schweizer Akzent haben und so. Das war irgendwie darauf bezogen, dass das so zusammengezogen hat.
Ja, aber der Vergleich funktioniert ja nicht so ganz, weil die wenigsten von uns reden in der Schweiz dann Schweizerdeutsch, wenn sie dort sind.
Guck mal, voll der Klugscheißer jetzt hier wieder, ey. Zerstört da voll die schöne Story von
Alessandro. Naja, oder von machst Alessandro. Du das? Guess, also dann lass mal hören.
Das ist Lee hier.
Mhm. Like I'm imagining them rounding a corner and we're all blood soaked and I'm wearing your face and they're like, whose face is that? And I'm like, the last person who fucked with us.
Die will Blut sehen.
Ja, typisch Schweizer halt, die wollen auch alle Blut sehen.
Mhm. Ja, das stimmt, so kennt man sie. Mhm. Alright.
Es gibt ja auch noch eine Mighty Ducks Fernsehserie.
Was gibt's als Fernsehserie?
Mighty Ducks.
Ach, da bist du jetzt noch.
Ja, jetzt haben wir 15 Minuten drüber geredet.
Eine Neuauflage. Es gibt zwei sogar. Ja, also. Es gibt eine Animationsserie aus den 90ern und nochmal eine.
Genau, aber jetzt aktuell haben die das, hat Disney Plus das als Serie wieder aufleben lassen. Ja.
Was mich ja total gefreut hat, ist, dass ich erfahren habe, dass 2024 nicht nur ein neuer Shrek kommt, sondern auch ein neuer Kung Fu Panda. Ui. Der vierte Teil. Ja. Und das sind ja zwei Animationsserien, die ich sehr gut fand. Und dass sie die nach der langen Pause mal wieder weiterführen, da freue ich mich drauf. Da können wir gerne ins Kino für.
Ja, Mann.
Voll gut.
Die haben ja, glaube ich, schon oft erwähnt, dass wir damals die Ehre hatten, Shrek 1 in der Sneak Preview zu sehen.
Ja, das war natürlich eins
der Highlights. Wo es ja wirklich 10 Applaus gab, Alter, was ich sonst nur selten.
Das war schon tatsächlich eins der Highlights neben dem Film, wo Oli P. schwanger war und keine Ahnung, was sie noch gezeigt haben.
Ja, Mann. Hardy Krüger Jr. in diesem.
Manhattan Love Story.
Ja, Manhattan Love Story.
Unvergesslich.
Oh, wow.
Bella Mata und so. Ja, irgendwann bin ich dann auf Original Sneaks, du ja auch, dann umgeschwenkt, damit wir sagen, okay, können wir diesen deutschen Schwachsinn wenigstens nicht gucken.
Ja.
Sondern amerikanischen Schwachsinn, aber der ist seltener gewesen.
Selten besser, ja.
Alright.
Okay.
Ob mein nächster Film Schwachsinn ist, werden wir jetzt erfahren, weil ich rezensiere jetzt, passenderweise, weil ich habe gesagt, komm.
Ich wäre schon wieder zum gemeinsamen Film gekommen, aber dann wäre gestern wieder ausgeflippt.
Ist wieder soweit, ja. Stimmt, eigentlich traditionsgemäß und so weiter ist immer zwischen der zweiten und meiner Rezension ist wieder Teil, wo du überleiten würdest.
Lustig, ey, ich wäre schon wieder einen weiter.
Du blendest irgendwie komplett an meinen Teil aus.
Ist krass.
Woran liegt denn das?
Weiß ich nicht.
Was vermutest du?
Ich glaube, weil ich Luft bin für ihn.
Mhm.
Du hast auf jeden Fall ein passendes Oberteil dafür an. In hellblau. So azurblau ist das.
Oh mein Gott. Er macht schon wieder Sachen, die nur Sinn machen, wenn man einen Videopodcast macht.
Ja. Deswegen hast du ja beschrieben, in welcher Farbe du jetzt denn.
Eine Sache, die du machen kannst, auch wenn wir kein Videopodcast sind, ist der einhändige Klatscher.
Der darf ja nicht fehlen.
Sehr gut, ja.
Wobei ich. Irgendwie hört sich das auch an, dass ein kleiner Ficker irgendwie jemanden von hinten nimmt, Alter.
Ein kleiner Ficker?
Ja, das ist so ein schnelles Klatschen.
So ein Rammler.
So ein Rammler. Also ich klatsche wirklich
so völlig
nur
gefühllos, einfach nur rammeln.
Hallo, ich klatsche wirklich nur mit einer Hand. Ja, hier wird nichts anderes gemacht.
Dave, why are you doing this to me? It was so weird.
Aber echt, ey.
Oh mein Gott. Alter.
Don't take this the wrong way, but you have bad ideas.
Dynamite!
Der ist auch so echt schön. Hör mal.
Was? Das war schon, oder was?
Ja, Mann.
ihr habt gerade echt Ausschnitte aus dem Porno gezeigt, Alter.
geil.
Now you're talking. I could be up for that.
Let's go.
Okay.
Gut. Also ich habe die Chance genutzt und wir haben ja in Episode 300, haben wir zusätzlich zu unseren normalen Losen, die wir jeden Monat ziehen, haben wir ja noch bis Ende des Jahres noch ein extra Los gezogen, wo wir gesagt haben, jeder Supporter kriegt jeden Monat auch nochmal ein extra Los. Und passenderweise haben wir im Dezember, habe ich ein Los von Dave und dachte so, wenn wir schon den Supporter am Mikrofon haben, dann bringe ich doch gleich seinen Losfilm, den er reingeschmissen hat, den ich gezogen habe und rezensiere den heute.
Crazy.
Und das ist der Film, den Classic Dave im August 2020 noch. Da waren wir noch ganz krass in den Kinderschuhen, was Patreon und Steady angeht. Da hat er den Losfilm reingeschmissen. Alone, yet not alone. Einsam bin ich, nicht allein, heißt er auf Deutsch.
Ja, okay, jetzt bin ich mal sehr gespannt.
Ich auch. Du kannst sowas von froh sein, dass du dir nicht gezogen hast, Lee.
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich wieder so ein Eierfilm.
Also 2014 als bester Song für den Oscar nominiert, damals gewesen. Dann aber gekippt wegen unrechtmäßiger Promo des Komponisten. Und das war das Jahr, wo die nur 4 Filme auf der Liste hatten, weil eben dieser Film rausgeschmissen worden ist aus der Gleichung. Mhm. Der Regisseur Ray Bengston, der hat einen einzigen Langfilm in seiner Vita neben dem hier. To Have and To Hold heißt er. Der hat als Schauspieler tatsächlich mehr gemacht. Also bei Ozark stand er vor der Kamera. Du hattest hier Miracle Workers. Mhm. Da hat er wohl eine kleine Rolle gehabt. Und das Drehbuch stammt von George D. Escobar. 4 Regie-Credits, alles so religiöser Inhalt. Da waren noch 2 andere Writer dabei, aber das ist wirklich nicht der Rede wert, was da in der Vita steht. Also das können wir getrost überspringen. Und geh mal in die Handlung rein. Hast du ihn denn gesehen?
Ja, ja,
du hast ihn schon gesehen.
Ja.
Gut, dann bin ich doppelt gespannt. Was
damals im Zuge der Oscars?
Nee, erst später, weil das einer der wenigen war, die ich nicht zur Oscar-Verleihung gucken konnte. Und irgendwann bin ich auf den Film mal gestoßen, habe ihn, ich weiß nicht, ich glaube 5-6 Jahre später mal geguckt.
Okay. Seit wann hast du das eigentlich, dass du die 100% voll machen willst?
Eigentlich kam das relativ schnell. Wir gucken jetzt auch schon über 20 Jahre die Oscars zusammen, wir guess.
Ja, haut hin.
Ja.
Also nur fürs Protokoll, diesen Film, der wäre fast im Oscar-Rennen gewesen, den haben auf Letterboxd 179 Leute geloggt.
So krass.
179 Leute haben den gesehen. So viel erstmal hier zur Popularität.
Ja. Nee, also kam relativ schnell, dass ich immer die 100% voll machen wollte.
Abgefahren.
Okay. Zur Story. Wir sind im Jahr 1755 und es geht um europäische Migranten, die siedeln in die USA über, um natürlich nach einem besseren Leben zu streben, um der reiche Westen, um da irgendwie seine Ruhe zu haben. Und dabei sind auch die Leiningers. Die Leiningers sind aus Deutschland. Es ist eine große Familie und die werden eine Farmerfamilie, als die nach Amerika übersiedeln. Gleichzeitig gibt es so ein bisschen politische Verstrickung, weil die Native Indians dort in Pennsylvania, wo wir uns nämlich aufhalten, bieten den Engländern ein Bündnis an und die schnöseligen Engländer lehnen aber ab und sagen, wir wollen mit euch Bauernvolk nichts zu tun haben. Wir kriegen das auch alleine hin, sodass sich die Natives dann mit den Franzosen verbünden. Das bedeutet als Konsequenz, alles was nicht französisch oder Native ist, wird von den Stammesmitgliedern der Delaware, weil um den Stamm geht es primär, massakriert. Oder halt Farmen niedergebrannt, also komplette Existenzen zerstört. Die sind dann auf Kriegsfuß. Bis auf junge Mädchen und Jungen, wie zum Beispiel die Töchter der Farm, von der ich geredet habe, Barbara und Natalie und die jungen Söhne. Die werden wiederum verschleppt und sollen natürlich später dann zukünftige Squaws der Stamme werden oder halt irgendwie Kämpfer für die Delaware und die sollen halt praktisch von denen großgezogen werden. Das ist der Plan. Mhm. Und das ist die Story. Und
klingt super.
Also dieser Film heißt mit Alternativtitel Massacre at Buffalo Valley. Und es basiert auf wahren Tatsachen. Das heißt, es gab tatsächlich diesen Massaker und es gab diese Begebenheiten. Mhm. Aber die große Frage ist, die sich erstmal stellt, wer genau brauchte einen Film, in dem sämtliche amerikanische Ureinwohner als gefühllose Mörder gezeigt werden, die irgendwie die fromme und glückliche Christenfamilie komplett auseinanderreißt bzw. auslöscht. Und das Ganze ist garniert mit Dialogen aus der Hölle, einem Seifenoper-Drehbuch vom Allerfeinsten, mit dramatischen und sentimentalen Streichern im Score, gespielt von absoluten No-Names, also Kelly Grayson, die Hauptrolle spielt, die halt dieses Mädchen, wie hatte ich sie genannt? Barbara, die das Mädchen Barbara halt im Erwachsenenalter spielt. Die hat es immerhin geschafft, so in 3 Billigreißern von Bruce Willis mitzuspielen. Hier Out of Death, 3,3 bei IMDb. Mhm. Und Fortress 1 und 2. Der erste Teil 3,3. Und das war wohl so geil, dass da noch ein Sequel kam. Der hat dann 2,9 bei IMDb bekommen. Da hat sie mitgespielt. Und es hilft ehrlich gesagt auch nicht, dass sie aussieht wie so eine Pornodarstellerin, die jetzt auf einmal in einem realen Film mitspielt. Also komplett irgendwie Fish out of Water, wie sie halt wirkt und wie sie diese Rolle spielt. Und sie und ihre Brüder und auch alle DarstellerInnen der Natives schön mit Redfacing von Afroamerikanern gespielt oder halt Weißen und dann die ganze Zeit dieser christliche Überbau. Mhm. Das ist dieser Film. Und ich habe jetzt mal gedacht, okay, weil das Problem ist, ich habe 3,99 bei Amazon bezahlt, um die Originalversion zu hören, zu sehen, weil es gibt diese Flatrate von diesem Wild West Kanal auf Amazon, dieses, keine Ahnung, Wild West Channel oder so, dieser Sonderkanal, da hast du einen Monat Probezeit. Das heißt, da hätte ich den umsonst gucken können. Da gab es auch wiederum nur die synchronisierte Version.
Ach, wirklich?
Ja.
Die Assis.
Und deswegen habe ich 3,90 bezahlt für die OV-Version, habe dann angefangen und da waren dann, da habe ich dann die Hälfte nur verstanden, weil es voll viel Kolonialbegriffe gab und so und weißt du, und
also haben wieder keine Untertitel oder was?
Nee, die haben keine Untertitel. Das war halt entweder Englisch oder Deutsch. Und dann habe ich ab und zu auf Deutsch geschaltet und da war die Synchro aber so beschissen.
Ich habe den auf Deutsch
geguckt. Du hast ihn auf Deutsch geguckt. Ja. Das ist die schlechteste Synchronisation, die ich mitunter je in einem Film gesehen habe.
Ey, aber also da verkackt Amazon schon einiges, ne? Weil da sind wirklich Disney und Apple sind da so viel besser aufgestellt.
Total.
Wenn es um OV-Versionen und dazugehörige Untertitel geht.
Aber gut, dieser Film ist in jeglicher Hinsicht ein Billo-Film. Der ist 179 Leute haben ihn gesehen. Dass da kein große Grundstudie hinter ist und so.
Ja, dass der überhaupt halt mal einen deutschen Vertrieb gefunden hatte, hatte mich auch eben gewundert. Nee.
Jetzt habe ich mir gedacht, sample ich mal bestimmte Stellen so, damit die Leute mal hören, in welche Richtung das geht. Aber ich habe es mir mal ganz einfach gemacht und habe jetzt hier den deutschen Trailer vorzulegen und werde aber jetzt mal den deutschen Trailer rausholen. Mhm.
Ich danke dir, Gott. Endlich sind wir da. Über 200 Scheffel Mais von nur 20 Morgen.
Ach, du hattest recht, Papa. Amerika ist reich und fruchtbar.
Fürchtet euch nicht, denn der Herr, euer Gott, geht mit euch.
Wird euch nie verraten und euch niemals verlassen.
Das ist sehr gut.
General, wir bitten nur darum, dass Sie uns, wenn die Franzosen weg sind, Land zusprechen.
Niemals, nur die Briten erben dieses Land.
Wir schließen uns den Franzosen an.
Wir müssen ihre Dörfer angreifen und die Jagdgründe unserer Väter zurück.
Bringt Nahrung für unsere Kinder und Gefangene, um die Toten zu retten.
Sie haben General Braddocks Armee abgeschlachtet.
Ich hab dich lieb, Mama, Papa. Denkst du, die Indianer tun uns weh?
Ich verspreche es.
Nein! Nein! Ich habe ihn versprochen, sie niemals zu verlassen.
Jetzt werdet ihr indianische Kinder. Von nun an heißt du Siskoana.
Owen, David und ich haben beschlossen zu fliehen.
Es ist nicht möglich zu entkommen.
Jeder von euch wird Prüfungen in seinem Leben erfahren. Aber erinnert euch immer daran, wie hart die Prüfung auch sein wird, wie dunkel die Wildnis. Gott wird euch niemals im Stich lassen.
Also da habt ihr auch praktisch den ganzen Film zusammengefasst.
Ja. Und Alter, wie lange geht denn der Trailer, Alter?
2 Minuten, gefühlt. Aber so wie der Film. Also,
nee, gefühlt geht er länger.
Ja, gefühlt geht er länger. Und so war es auch bei dem Film. Der Film geht auch nur knapp 103 Minuten. Aber gefühlt geht er 3 Stunden für mich, weil Bravo Dave, Alter. Das ist das schlechteste Exemplar eines meiner liebsten Genres überhaupt, nämlich das Western-Genre. Und ich frage mich echt, wie du bei 10.000 Filmen in deiner Sammlung und etlichen Filmen, die du gesehen hast, ausgerechnet diesen Film, dich für diesen einen Film entscheidest, den du diesen Monat da reinschmeißt.
Dave, why are you doing this to me?
Genau das, ja. Ey, der Film hat eine Optik wie bei Xenia, die Serie.
Ach so, geil.
Nur damit du dir vorstellen
kannst, so eine Live-Kamera, weißt du,
so wie jetzt so das Color Grading ist von dem Film. Und Alter, okay, Dennis ist wohl nicht der Einzige, der so einen fetten Dump in den Lusttopf macht, so jedem Mal regelmäßig, sondern Classic Dave schließt sich da auf jeden Fall ab und zu mal an. Und das alone, yet not alone, Alter, das ist eine Vollkatastrophe.
Gibt es da irgendwas, was man an dem Film positiv erwähnen müsste?
Wenn man Fan von Red Facing ist,
dann kriegt man hier sein Ding. Ja,
ich sag mal so, es gibt natürlich ein bisschen Gewalt in dem Film. Also es, die Indianer, die Native Americans verschleppen natürlich auch die Kinder. Und deswegen geht es natürlich auch hier gewalttätig zur Sache. Es werden Farmen niedergebrannt und massakriert, da bin ich ja grundsätzlich Fan von, wenn Filme auch explizit sind. Aber hier ist halt alles in so eine Seifenoper-Optik verpasst und untermalt mit diesen Pilcher-Score und die ganze Zeit geht es irgendwie um Gott und um christlich Glauben und es ist halt wirklich fragwürdig. Es ist halt wirklich ein super fragwürdiger Film.
Hm. Klingt so.
Und deswegen wundert mich auch nicht, dass nur 179 Leute ihn gesehen haben. Dank Dave jetzt bin ich der 180.
Ja, aber Dave, was hat dich denn da geritten? Warum wolltest du, dass wir den sehen?
Wir haben ja auch hier gemeinsam immer die Oscar-Historie. Und ich hatte mir den Film ja notiert, ne, um diese 100% immer voll zu bekommen, auch für später mitgeschleppt. Mache ich ja immer dann, sobald die Nominierungen raus sind. Und ich hatte den jahrelang bei mir auf dem Schirm als Oscar-nominierten Film.
Aber ist er doch nicht.
Genau. Das habe ich dann erst beim Gucken, als ich mich mit dem Film beschäftigt habe, und ich ihn nämlich auch unglaublich beschissen fand, habe ich mich gefragt, Alter, warum ist der damals nominiert worden? Mhm. Und habe dann erst halt recherchiert, okay, die haben den halt im Laufe dann nach Ankündigung der Nominierung dann irgendwann doch unter, aus meiner Sicht, das wurde ja vorgeworfen, es gab ja nie so eine richtig inhaltliche Begründung, es war was relativ fadenscheiniges. Ich habe die Vermutung, dass die Academy halt gesagt hat, okay, der Film hat halt zweifelhafte Aussagen, die können wir nicht einfach, wir können den Film hier nicht bringen, dass dann die Nominierung halt rückgängig gemacht wurde.
Ach, du meinst, das ist politische Beweggründe?
Ja, genau. Guess meinte ja, dass das
hier geht es um Campaigning auf jeden Fall vom Composer, offiziell.
Ja, und das war halt lächerlich.
Das Campaigning war das Problem.
Naja, dass er halt seine Beziehung spielen lässt, weil er nämlich auch in der Oscar-Auswahl war. Und
da hatte ich ein Interview, ich glaube, ich habe damals ein Interview von ihm gehört. Und das war halt wohl relativ an den Haaren herbeigezogen. Das ging halt nicht über das Übliche hinaus, was er da halt gemacht hat.
Also haben sie einen Vorwand gebraucht.
Genau, okay. Genau.
Ich meine, guck dir die Macher des Films an, guck dir die Drehbuchautor, Regisseur an und die Schauspieler. Ja. Wie soll so ein Film ins Oscar-Rennen kommen?
Ja, das ist halt die Frage, die ich mir gestellt hatte. So. War bester Song, oder?
Ja, bester Song.
Ich habe auch gar nicht
mehr heißt auch genau wieder, so Alone Yet Not Alone. Ich
weiß nicht mehr, wie der war. Wahrscheinlich so eine Schnulze oder
die
so.
Ja, aber jetzt genau, wo der Trailer, da setzt praktisch der Song ein, ganz am Ende, wo wir ausgeblendet haben. Weil da hätten wir vielleicht wieder geclaimed werden, weißt du, wenn ich den Song da laufen lasse.
Also die Frage, an welches Schnulze. Publikum sich der Film irgendwie richtet, ist ja, was vielleicht viele gar nicht wissen. Ich kenne es halt aus dem Rap. Da gibt es auch im Rap ein Untergenre, nennt sich Christian Rap. Und er glaubt nicht, wie viel gibt Künstler
in jedem Musikgenre gibt.
Ja, wahrscheinlich. Country wahrscheinlich sowieso. Aber im Filmgeschäft in den USA gibt es halt auch diese Christian-Movies, die halt da in den USA teilweise echt krass populär sind.
Ja, da gibt's ganze Kanäle.
Und wahrscheinlich war das dann halt so, ne, dass ein paar da irgendwie, die dann zu dem Zeitpunkt was zu sagen hatten, dann diesen Film mit reingebracht haben. Ich hatte ein bisschen dann später erinnert, gab ja auch mit Breakthrough auch so einen krassen Christian-Film, der 2019 rauskam, 2020 dann für den besten Song nominiert war. Da haben sie dann eben das durchgezogen, wobei der Song halt auch echt und vor allem der Film ja oberste Grütze war.
Das war ja tatsächlich der Zeitpunkt für mich, wo ich gesagt habe, ich will keine 100%.
Ja.
Sondern ich muss mir jetzt nicht den Film zu einem Song anhören. Das ist totaler Schwachsinn, als ich gesehen habe, dass da diese christlichen Filme und so nominiert sind. Wegen dem Song habe ich gesagt, gut, also scheiß auf die 100% brauche ich nicht.
Wäre akzeptabel, wenn das halt gute christliche Filme sind, ja. Aber das, was da inhaltlich vermittelt wird, ist ja mehr als nur fragwürdig.
Ja, ist es.
Und dann ist es so mordsmäßig beschissen umgesetzt. Ich glaube, das war eins meiner ersten Lose. Vielleicht war es auch das erste Los, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe den in den Lostopf reingehauen, weil ich mich dann halt vor allem die Aufarbeitung des im Kontext der Oscar-Verleihung sozusagen, ja. Das fand ich halt spannend und interessant für diesen Podcast. Weil das gab es ja, glaube ich, sonst nur ganz, ganz selten, dass dann ein Film, der mal nominiert war irgendwo, dass dem dann die Nominierung entzogen wurde.
Ja, klar.
Und ja, einfach aus diesem Anlass heraus. Danach, ich habe gedacht, okay, Mann, das ist schon ein beschissener Film. Danach habe ich hoffentlich immer bessere Filme dann auch reingeschmissen. Aber ich habe zumindest
drauf geachtet. Sich diese Charakterstudie über diese aggressiven Tomaten angucken, ja? Und ich kriege hier den Christenfilm.
Ja.
Junge, mit Redfacing und andere. Ich fand es ganz cool, weil du hast... Normalerweise lese ich mir nicht die Reviews bei Letterboxd durch, wenn ich einen Film gesehen habe, aber hier waren es irgendwie 10 oder so. Und einer hat geschrieben, und das fand ich recht treffend, einer hat geschrieben, der Film ist von der Optik und vom Look, erinnert der voll an diese Museumsfilme. Wenn du ins Naturkundemuseum gehst oder so, dann hast du auch diese Monitore und Fernseher, wo irgendwelche historischen Sachen nachgestellt worden sind. Und hier ist es so, als wenn so eine Native American Schlacht von damals irgendwie einfach so von irgendwelchen Billo-Schauspielern mit... Kostüme aus dem Kostümverleih irgendwie nachgestellt worden ist. So wirkt
diese Galileo-Beiträge.
Ja, sowas, genau sowas. Also jetzt bist du genau in der richtigen Schublade.
Oh, hart.
So sieht dieser Film aus und so fühlt er sich an und das, interessant für die Oscar-Verleihung hin oder her. Wir müssen ihn noch 2 Stunden sehen. Das war Zeitverschwendung. Ja, und 3,99, Alter. Das kommt noch dazu.
Ja, zu viel. 3,99 zu viel dafür.
Guck mal, wie viele Opfer er gebracht hat für diesen Film.
Einiges.
Ist richtig krass.
Mensch, Kiss.
Diese 179 Leute haben nicht mal gereicht, um eine Durchschnittsbewertung bei Letterboxd hinzukriegen. Es gibt nur eine IMDb-Bewertung, die ist bei 4,7.
4,7?
Mhm.
Okay. Jetzt soll ich da einen Tipp abgeben.
Ein paar Christen fand's gut.
Ich sag 0,5.
Ein Punkt.
Ich habe tatsächlich geschwankt. Zwischen der 0 und der 1. Also ihr seid im richtigen Bereich. Aber ich habe mich für die 0 entschieden, weil das absolute Grütze ist. Und der Film ist Müll.
Aber wenn du zwischen 0 und 1 schwankst, bist du doch eigentlich bei 0,5, oder nicht? Immer so.
Naja, in dem Bereich ist
in dem Bereich, diese drei
Versionen. Der Ausschlag war dann doch.
Ich habe halt überlegt, irgendwie, du hast schon schlechtere Filme in deinem Leben gesehen, aber auch dieses Red-Facing und dass die ausschließlich, ja, krass, dass die ausschließlich keine Native Americans besetzen, sondern wirklich komplett irgendwie Weiße und hier Afroamerikaner als Natives. Wo ich dachte so, Alter, das geht gar nicht klar. Und dann, wie gesagt,
vor allem wann kam der 2014, meintest du?
Ja.
2013, ja.
2013, ja. Das, also, wie geht das noch?
Ja, Mann, das ist verrückt.
Katastrophal.
Das ist jetzt nicht so, als wäre es ein Film aus den 50ern.
Mhm. Wow. Definitiv.
Aber also, das war irre. Die Nominierung war ja schon raus. Also anscheinend so die, ich sag mal, Kontrollinstanzen bei der Academy haben da nicht so gut gegriffen, Alter. Mhm.
Nee, hier gebe ich gar nichts, Alter.
Ja, ist halt auch oft ein Beleg dafür, dass die gar nicht alle gucken können immer, ne?
Ja. Also wenn die so eine Filme vorgelegt kriegen, dann ist das schon ein Scheißjob. Aber haben wir offensichtlich auch manchmal.
Ja.
Eigentlich ist es ja dasselbe.
Okay.
Aber wahrscheinlich sind die besser bezahlt, die in der Oscar Academy sitzen.
Vermutlich.
Vermutlich.
Gut, klingt jedenfalls so, als müssten wir den nicht gucken.
Nee, müssen wir nicht. Nochmal ein richtiges Highlight hier zum Jahresende aus dem Lostopf.
Aber schön, dann bin ich nicht mehr alleine mit meinem Leid gewesen, den geguckt zu haben.
Ja gut, wenigstens das, ja. Hast du mich mit reingezogen in die Schlacht?
Geteiltes Leid ist halbes Leid.
Ach so, super, ja. Egomane, Alter. Anstatt, dass du dich in den Kugelhagel wirfst, schubst du mich so mit rein. Sagst du, komm. Wenigstens sind wir beide verletzt.
Alone yet not alone.
Nee, so geht er nicht, aber ist okay.
Na gut.
Alone yet not alone.
Klang wie Michael Jackson. Das war Michael Jackson.
So Paul Anker Song, so. Am Klavier. Okay, genug von diesem Schrott.
Wie sich Lee einfach über meine Gesangsqualitäten enthält, nachdem er schon den Einspieler gemacht hat.
Ja, also da wird es doch schon aus. Gelohnt. Hallo, gelobt, was?
Die freut sich, glaube ich, immer, wenn du singst.
Ja, natürlich. Ich freue mich immer, wenn alle singen.
Fällt er gut. Freust dich, wenn alle singen?
Ja, außer ich freue mich auch, wenn du singst.
Stimmt, ja, freust dich auch immer. Was singen wir denn jetzt vor dem nächsten Film? Go West. Life is peaceful there. Go West. Das ist jetzt spontan der Film, der Song, der mir eingefallen ist.
Na super.
Ja, Grüße an Marci, ein unserer Supporter, und zwar der Feinpinkel, der Auftragssupporter in den Riegel, der uns auch immer Filme auftragen kann und der sich nicht auf den Lostopf verlassen muss.
Ja, liebe Grüße dahin.
Und
der kam hier mit dem Klassiker an.
Mit dem Klassiker und hat es geschafft. Also zumindest bewusst kann ich mich nicht mehr an den Film erinnern. Es kann sein, dass das einer von denen war, die ich in der Schule gesehen habe. Ich glaube, habe ich ja vorhin erzählt, dass der in der Schule lief, im Westen nichts Neues aus dem Jahr 1930. Sicher bin ich mir nicht. Aber jetzt habe ich ihn bewusst gesehen und konnte ihn von einigen Listen streichen. Wer muss raten, in welcher Reihenfolge?
Es gibt keine Reihenfolge, weil das jetzt der gemeinsame Film ist. Das ist ja jedes Mal das Gleiche.
Also machen wir es wieder so, wer führt, oder?
Ja, das sind wir beide.
Wir beide führen. Ja gut, ich habe mir eh hier notiert, was es sein könnte insofern.
Stimmt, warte mal, das muss ich eigentlich auch gemacht haben.
Sage ich, Dave ist bei einer 9 und Lee auch bei einer 9. Nee, 8,5 sage ich bei dir.
Okay, ich habe euch beide bei 8,5 eingeordnet. Dave?
Lee ist bei einer 8 und Gess ist bei einer 9.
Alright, offenbar alle in einem ähnlichen Bereich.
Zumindest vom Raten.
So, wir hatten ja die Neuauflage alle gesehen, richtig?
Ja.
Ja, ich habe den auch nachgeholt.
Hast du den nachgeholt, ja. Okay.
Hält sich schon dicht auch an das Original und beziehungsweise ich kenne die literarische Vorlage nicht, aber hat ja dann auch so viele Nebenschauplätze oder so. Insofern glaube ich jetzt nicht, dass er sehr frei jetzt irgendwie sein eigenes Ding macht, der Neue, oder? Jetzt, nachdem ich den hier auch nochmal gesichtet habe.
Finde ich nicht. Ich finde den schon sehr ähnlich.
Ja. Sind wir uns einig. Und nicht nur der Neue im Westen nichts Neues war damals im Oscar-Rennen, der war es auch. Vierfach Oscar nominiert. Er hat tatsächlich den Oscar für den besten Film gewonnen. Und der Regisseur, Louis Milestone, geiler Name, hat ebenfalls den Oscar gekriegt. der hat ebenfalls einen anderen Klassiker auf dem Regiestuhl, saß er da, nämlich bei Meuterei auf dem Bounty.
Mhm. Ja.
Und das war auch schon sein zweiter Oscar-Gewinn.
Hat ach, da hat er auch gewonnen.
Mhm. 3 Jahre davor auch schon einen Oscar gewonnen.
Krass.
Ja.
Ja, und gut, aber nominiert war er noch für Drehbuch und Kamera.
Genau. Mhm. Und das ist für mich der eigentliche Skandal.
Mit der
hier.
Kamera meinst du? Ja. Ja.
Wie
ja,
kann dieser Film Alter. Nicht den Oscar für die beste Kameraführung bekommen haben? Ich habe mir rausgeschrieben, wer es stattdessen ich geworden auch. Ist. With Bird at the South Pole. Eine ja. Doku, Alter. Mhm.
Was, eine Doku?
Ja. Eine Doku hat den Kamera-Oscar bekommen anstelle von Im Westen nichts Neues.
Ja, Mann.
Das ist
ja
abgefahren.
Das ist eine Frechheit, Alter. Also
ja, ich weiß genau, voll. Was du meinst.
Krassester Oscar-Snap.
Schon, schon diese Anfangseinstellung von dem Klassenraum, wo hinten so diese ja, Truppen Mann, durch das Fenster ruhig marschieren und die Kamera fährt so lang. Oder
ey, Alter,
auch diese Szene
die
aus dem Schützengraben.
Fahrten, hier, es gibt hier ja. Kamerafahrten. Ich bin ja. überhaupt nicht mehr klargekommen, wo ich mir dachte, wir sind im Jahr 1930, ja. Ja, ja, Alter. Wahnsinn. Es gibt viele Filme, die das heute nicht so hinkriegen. Und ja. das ist hier fast 100 Jahre alt. Ey, mhm. what the fuck? Mhm. Also...
Und
ich meine, Citizen Kane hat ja schon ein paar Spielereien, was so Kamera angeht, ne? Aber kann einpacken im Vergleich zu der Kamera.
Finde ich auch.
So krass.
Auch die Perspektiven, die sie manchmal gewählt haben, das war super progressiv für die damalige Zeit. Also wo die aus dem Schützengraben so zeigen, wie die immer so über die Kamera rüberspringen und so, ja. weißt du, so eine Sache, wo ich dachte, Alter, okay,
ja,
das ist...
Ja, und
das
dann ist, diese Fahrt über halt. Den Schützengraben rüber, wo man immer sieht, wie die reinspringen.
Ja, mega. Ja. Richtig gut. So, wer möchte mal die Story zusammenfassen?
Dave, hast du Bock?
Ja klar, der Film startet, wie du schon gesagt hast, man sieht eben Truppen durch eine Stadt marschieren auf dem Weg an die Front und da startet halt auch der Film, wie er in ein Klassenzimmer reinzoomt und dort ein Professor, Lehrer in der Schulklasse voller junger Männer eine leidenschaftliche Rede hält und dafür wirbt, dass sich möglichst alle doch bitte melden sollen, um in den Krieg zu ziehen, dass Deutschland darauf angewiesen ist und ja, alles glorifiziert wird, ja, dass es zur deutschen Ehre gehört, quasi in sich zu melden und er auch von einer anderen Schulklasse mal irgendwo gehört hat, wo sich alle gemeldet haben und er stachelt die ganzen, man sieht das in Gesichtern ja noch alle total unbeleckt, vorbehaltlos. Bringt sie tatsächlich dazu, dass sich alle dann auf einmal melden. Der Letzte, der so noch ein bisschen schwankt, wird dann überredet von der überschwänglichen Schulklasse.
Richtig Gruppenzwang.
Voll Gruppenzwang. Und ja, sich natürlich dann der Lehrer wahnsinnig freut, dass er alle quasi rekrutieren konnte in einer Schulklasse im Deutschen Reich. Also der Roman ist von 1928, spielt also dann auch nur ein paar Jahre vorher. Wann startet der dann nochmal? Krieg ist ja schon im Laufen. Ich habe mir das nicht gemerkt.
Das habe ich mir jetzt auch nicht gemerkt. Wann
Kriegsgeschehen quasi eingestiegen wird. Hm. Krieg begann, glaube ich, 1914 und ging bis 1918. Wahrscheinlich lief der da 1-2 Jahre schon der Krieg. Und genau, dann kurzer Sprung, ja, exemplarisch die Reaktion von einem Schüler oder die Reaktion dessen Eltern eines Schülers, die Mutter natürlich voll in Sorge, dass der Sohn sich jetzt zum Kriegsdienst meldet an der Front und dem Risiko aussetzend auch irgendwie drauf zu gehen. Vater aber natürlich wahnsinnig stolz, dass sein Sohn der deutschen Ehre nachkommt und sich dem
und die Mutter gleichzeitig bricht in Tränen aus.
Ja, das stimmt. Mhm. Schneller Sprung ab in die Kaserne und da eben zur Grundausbildung, wo dann die ganzen Klassenkameraden zusammen den Grundwehrdienst absolviert, also eigentlich nur flott gemacht werden für einen Krieg, da wirklich viel im Schlamm robben müssen. Und da eben gleich am Anfang
den Postboten.
Ja, der ehemalige Postbote des Dorfs, deswegen wurde er auch entsprechend begrüßt. Himmelstoß, glaube ich, hieß der.
Ja. Yeah. Genau.
Ja. Und da aber ja sein altes Leben natürlich hinter sich lassen will und die Jungen sofort für den Krieg formen möchte und alle erstmal rund macht, dass die auch gehorchen.
Also in erster Linie will er nicht irgendwie ein neues Leben anfangen, sondern es geht darum, dass er von denen die ganze Zeit gedemütigt worden ist auch. Als Postbote immer so, hey Himli, so was geht ab und so, hast du was für mich da? Und haben jemanden so umringt und der meinte, ach diese freche Jugend und so, weißt du, war noch als Postbote und so, diese frechen Jugendlichen. Ja. Aber da muss es halt natürlich noch mit Lachen hinnehmen, weil das sein Job ist. Aber jetzt sind die ihm halt unterstellt.
Richtig.
Und deswegen
und das bekommen die dann auch entsprechend zu spüren. Das heißt, am letzten Tag der Grundausbildung, bevor es an die Front geht, soll es nochmal einen halben Tag Urlaub nennen die es dann auch, geben. Und den vermasselt er, indem er sie halt auch nochmal in letzter Instanz durch den Schlamm zum Robben schickt und die ganzen Abend mit Putzen ihrer Kleidung beschäftigt sind. Mhm. Ja. Dementsprechend gefrustet geht es dann auch tatsächlich an die Westfront nach Frankreich und kommen dann im Zug an und werden schon gleich mitten ins Kriegsgeschehen quasi geschubst. Kommen in einen Ort an, der auch schon unter Bombeneinschlägen steht. Dann auch gleich schon ein paar Leute, paar Soldaten sterben. Und so das Glorifizierte, was sie da halt vorher vermittelt bekommen haben, in Realität übergeht.
Ja, das kippt dann ziemlich.
Wird hässlich, ja.
Ja, sehr hässlich. Genau, kommen dann auch ziemlich schnell, achso, da treffen die erstmal dann in dem Ort auf ein paar übrig gebliebene, schon erfahrene Soldaten, die sich denen dann auch teilweise annehmen, weil schnell kommt raus, okay, so richtig für Verpflegung wird halt auch nicht gesorgt und jeder muss sich quasi eigentlich selber auch um Essen kümmern und da ist einer, der ja dann Essen ranschafft und sich quasi den Jungs dann auch annimmt und die mit seiner Erfahrung auch so ein bisschen, ja, ich würde sagen, fast schon väterlich irgendwie so den annimmt. Und das dann halt dann auch gleich schon im Schützengraben zur Sache geht gegen französische Soldaten. Und da auch ziemlich bildgewaltig. Und da dann auch mit Bildern alter Schwede. Also da gehen dann natürlich Bomben hoch. Die französischen Soldaten starten Angriff auf den deutschen Schützengraben. Und da sieht man dann auch sowas wie einen Franzosen, der über einen Stacheldraht klettern will, in dem Moment von einer Bombe erfasst wird. Und dann hängen da nur noch so zwei Armstummel, die Hände und Armstummel am Stacheldraht. Mhm. Und das waren dann schon Bilder, die sind krass, Alter. Und ich nehme an, ihr habt auch, so wie ich, die Langfassung, die rekonstruierte Langfassung gesehen.
Ja.
Weil das ist ja wahrscheinlich auch, ja, neben dem eigentlichen Filmen halt, das, was auch so wahnsinnig interessant ist bei dem Film, dessen ganze Schnittgeschichte und wie da unter welchen politischen Systemen wie mit dem Inhalt immer wieder umgegangen wurde.
Das ist ja die bisher längst mögliche Version, oder? 2 Stunden 42, genau. Die wir jetzt gesehen haben.
Wie viel?
2 Stunden 42 knapp in dem Dreh, oder?
Nee, 142 Minuten.
Ach, 142 Minuten,
genau.
Ja, da habe ich
genau, eine Stunde 22, ne? 2 Stunden 22.
Genau.
Deswegen finde ich das auch so verwirrend, weil auf IMDb steht nämlich eine Länge von 2,32.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, welche Version das sein soll. Mhm. Aber das ist ja, wie Dave auch schon gesagt hat, also da wurde ja auch seinerzeit, als der rauskam, nicht überall mit Ton gezeigt, ne, weil es halt natürlich auch noch viel auf Stummfilm ausgelegt war und es deswegen auch eine Schnittfassung gab, wo halt das meiste am Dialog raus ist. Und das in den Jahren danach oder in den Jahrzehnten danach vielmehr kam ja auch gerade für den deutschen Markt immer wieder neue Synchronisationen.
Und auch Schnittfassung.
Ja.
Also als der dann 1931 in Deutschland gezeigt werden sollte, da wurde dann eben viel rausgeschnitten, was als demoralisierend galt. Unter Goebbels dann, unter Nationalsozialisten, wurde der Film ja dann auch wirklich, kam total in Ungnade und wurde dann verboten zu gucken.
Ja, Wilhelm Frick, der Reichsminister des Inneren, verbot den Film halt komplett deutschlandweit zu zeigen. Und das fand ich super interessant, dass sie dann so in der Schweiz, in Frankreich, in Holland den Film aufgeführt haben und dann Busreisen aus Deutschland geplant haben, die zu den Kinos da gefahren sind, damit man den Film irgendwie gucken kann. Mhm. Also schon krass.
Ja, ich hatte dann auch so eine kurze Dokumentation gesehen, aus den 90ern war die, glaube ich, wo die dann anfangs, gleich am Anfang der Doku einen Ausschnitt gezeigt haben, als dann die ganzen Buchtitel genannt wurden, die dann bei der Bücherverbrennung dann auch verbrannt wurden.
War der ganz oben.
Da war der auch natürlich ziemlich weit vorne.
Ich habe auch gehört, dass die Faschisten damals die Kinos boykottiert haben, indem die da irgendwelche Ratten reingeschmissen haben so eine Geschichten. Also
Feuer das, gelegt also, und so. Dass der natürlich von Nazis doof gefunden wird, das finde ich
auf der Hand,
wenig überraschend. Mich hätte halt echt interessiert, wie lange ist dann so eine Schnittfassung, die sie davor noch gezeigt haben in Deutschland? Weil wenn du irgendwie alles, was demoralisierend sein könnte, hier rausnimmst, hast du ja einen Kurzfilm hinterher.
Ich hatte mir das rausgeschrieben. Die deutsche Kinofassung, die erste, war dann 103 Minuten lang.
Ah, doch noch. Okay. Aber ist natürlich mal kurz über die Hälfte. Nee, Quatsch. Was hast du gesagt? 142?
Das war die längste, okay. Also die rekonstruierte Langfassung. Und zwischendurch, 1952, kam dann in Deutschland nochmal eine längere Fassung raus, gegen 128 Minuten. Mhm. Da wurden aber eben auch Sachen dann zensiert, die, ich meine, auch teilweise in der Fassung von 1930 schon enthalten waren.
Aber da ging es dann wahrscheinlich eher um die Gewaltdarstellung und weniger um das Bild von deutschen Soldaten.
Und die Gewaltdarstellung und so religiöse Aspekte. Man sieht ja später was auf dem Friedhof zum Beispiel. Mhm. Sowas wurde dann rausgeschnitten.
Ah ja, okay. Ja. Na, abgefahren. Ja, aber dann jetzt in dieser rekonstruierten Fassung, die ist ja schon auch ein bisschen speziell, ne? Weil man dadurch ja so hin und wieder sieht man ja, was die Teile sind, die rausgeflogen sind und so, weil die nicht in der gleichen Form rekonstruiert werden konnten. Schon krass.
Ja, es verändert sich mehr leichtes Bildformat. Also der Film liegt in 1:20 vor, also schon ziemlich Vollbild. Und man sieht es halt immer leicht, einmal an der Qualität.
Es hat nicht digitalisiert auch, ja.
Einmal an der Qualität, es wird dann alles ein bisschen verwaschener, so von dem, was rekonstruiert werden konnte, aber eben auch das Format ändert sich dann leicht. Aber ich fand es gut gemacht. Also es hat mich nicht, also wirkte für mich jetzt nicht störend.
Ja, es gibt andere Filme, wo du komplett einfach nur irgendwelche Szenen in einer anderen Sprache plötzlich eingesetzt kriegst und das Bildformat ist anders und die Qualität ist anders, wo es halt auffällt, wo es störend ist. Mhm. Aber finde ich auch, hier ist es nicht tragisch. Aber man sieht schon die Stellen, klar, was du gerade meinst, ja.
Klar.
Ja, und Alter, die Soundkulisse, die finde ich echt krass.
Das
also ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, wie der Sound dann bei der Tonfassung 1930 war. Ich vermute, an den Schüssen wird sich nichts verändert haben, außer dass vielleicht dann nochmal ein bisschen Rauschen entfernt wurde. Ey, Soundkulisse, alter Schwede, das wirkt so authentisch in den Kampfszenen, in den Kriegsszenen, was da an.
Naja, erst recht, weil du überlegst, also damals war es halt nicht möglich, den Sound live vom Set mitzunehmen. Erst recht nicht mit solchen Kamerafahrten und so. Deswegen muss im Grunde alles nachvertont werden. Und dafür funktioniert es schon gut, ja.
Naja, wir dürfen nicht vergessen, wir schreiben das Jahr 1930. Also das ist, da war die Filmindustrie allgemein noch ziemlich weit in den Kinderschuhen. Und ich meine, das Schauspiel ist hier schon sehr ausladend, aber der Tonfilm war noch nicht sehr lange am Start. Ja. Insofern sind die es natürlich gewohnt. Im Tonfilm muss man ja alles ein bisschen größer spielen. Das war hier noch so ein bisschen mit drin.
Im Stummfilm muss man.
Beim Stummfilm, Entschuldigung, ja, genau. Beim Stummfilm war das. Und deswegen sieht man das hier teilweise am Schauspiel.
Ja.
Aber was auch die technische Umsetzung angeht, wie du gerade meinst, Kamera, Sound, Defekte auch, so, weißt du, also wo was einschlägt, teilweise mit den Armen und so, wie das geschnitten worden ist, das ist für 1930 ist das.
Es ist auch allein mit diesen ganzen Explosionen, wenn die in der Totale über so ein Feld laufen und die laufen halt zwischen diesen Explosionen lang und du weißt halt, da ist nichts mit CGI und so. Die waren halt einfach in Lebensgefahr.
Ja, das hätten die Leute wahrscheinlich so nicht zugelassen, ja.
Nee, das kannst du schon aus versicherungstechnischen Gründen gar nicht machen. Also, weil da kann ja wirklich hart jemand zu Schaden kommen. Ich habe da leider nichts drüber gefunden, ob es hier, also wie viele Komparsen hier irgendwie verletzt wurden oder sogar umgekommen sind, weil also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles glimpflich ablief.
Hat aber eine ganze Weile gedauert, weil so Leute wie Joey und Fat für John Woo, die haben ja auch noch eine Explosion irgendwie im Rücken gehabt, als irgendwie das T-Shirt anfing zu brennen, dass er meinte so, ja, du bist weit genug weg, ist alles fein. Und dann brannte einfach mal seinen Rücken so, weil er gesagt hat, Alter, hast du einen Schatten oder was? Also da war noch nicht so viel mit Versicherungen, sondern das ist tatsächlich erst in diesem Jahrhundert.
Ja.
Und eben noch nicht so viel mit Rating. Das kam ja erst ein paar Jahre später.
Das stimmt.
Stimmt, das ist ja auch noch vor dem Rating, ja. Haben wir denn schon erwähnt, dass das tatsächlich auch der erste Film ist, der die Kombination aus bester Film und bester Regie gewonnen hat bei den Oscars?
Nee.
Okay. Und das hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich kenne den Film nicht, aber das ist anscheinend auch der erste Oscar-Gewinner, der dann ein Sequel bekommen hat.
Ja gut, aber die Oscars gab es ja seit 2-3 Jahren, also ist jetzt für mich nicht so eine krasse Statistik. Also wann waren die ersten Oscar? 28?
Aber hättest du, 27 meine ich, aber 27. Hättest du gewusst, dass dieser Film ein Sequel hat?
Also davon habe ich gehört, ja.
The Road Back.
31er.
Hat den jemand gesehen?
Ja, 37. Den habe ich nicht gesehen, nee, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich kannte ja nicht mal den hier, wie gesagt. Aber hab schon Bock jetzt.
Ja.
Hast du den?
Ich muss überlegen. Ich hatte mir von dem Film ja die Ultimate Edition gekauft, wo ja wirklich alle verschiedenen Schnittfassungen drauf sind. Und dann
aber sag mal, die Emery, die Langfassung, die es relativ günstig gab, Das ist doch eigentlich die gleiche Länge, oder?
Nee. Die rekonstruierte Langfassung ist wirklich nur dann auf, meines Erachtens hier drauf.
Die ist nur auf der Special Edition?
Nee, 2022 erschienen.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Den gibt es auch Mediabook in einer anderen Edition, ja. Mhm. Aber auf der Ultimate Edition sind eben die ganzen anderen Schnittfassungen noch enthalten. Mhm. Plus Stummfilmfassung und so weiter.
Mhm. Okay.
Da ist dann auch noch, ja genau. Jetzt bin ich echt überlegen. Ich glaube, da ist aber das Sequel nicht mit dabei.
Okay.
Und der von 79er Verfilmung auf jeden Fall auch nicht.
Da muss ich mal checken.
Später eine.
Ja. Der wird definitiv auch bei mir in der Sammlung landen. War er bisher nicht. Ja.
Mhm. Ja, das ist schon krass. Aber ja,
vor allen Dingen, was für ein mutiger Film, Alter. Zwischen den beiden Weltkriegen, weißt du, so eine Story auf die Leinwand zu bringen, wo es halt nicht darum geht, was für Helden der Krieg halt rausbringt, sondern damals war es ja voll viel Propaganda, sondern wo halt gezeigt wird, wie die zurückkommen, weißt du, und dass der Krieg gibt es keine Gewinner, weißt du, und das ist der Film, der das wirklich explizit darstellt, und das ist beeindruckend.
Na, kam ja auch schon 2 Jahre nach Erscheinen des Buches quasi raus, da haben sie schon ziemlich schnell umgesetzt, den Stoff.
Ja, das finde ich so witzig, weil eine der Taglines zum Bewerben des Films war ja auch, ging ja in die Richtung, jetzt endlich den Film zum Buch, so, ich auch dachte, so lange war das noch gar nicht, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, also mutig in einem globalen Kontext, was die Weltkriege angeht, würde ich so nicht unterschreiben, weil der Erste Weltkrieg ist lange her und das ist, glaube ich, eher
2 Jahre.
So,
achso, doch, 12 Jahre.
Zwölf Jahre. Und ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen wie halt dann diese Vietnam-Filme, die es gegeben hat nach dem Vietnamkrieg, ne, wo man sich so ein bisschen mit den Sachen auseinandersetzt, die da schiefgelaufen sind oder halt so, wie man das alles wahrgenommen hat. Und ich glaube, oder ich weiß nicht, ob man 1930 aus amerikanischer Sicht den Zweiten Weltkrieg schon hat kommen sehen. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt zwangsläufig so mutig ist.
Ich denke schon, weil eigentlich, und ich gucke dann mal in Richtung Europa, gab es ja überschaubar Demokratien dann nur zu dem Zeitpunkt. Oder halt echte Demokratien, die man ja unter heutigen Gesichtspunkten als Demokratie bezeichnen kann. Das Militär hat in vielen Ländern halt auch nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert.
Ja, ja, zweifelsohne, aber dass du dann so die Nazis und das, was die dann schlussendlich 39 abgezogen haben, das weiß nicht, ob man das da schon so hat kommen sehen und das deswegen auch irgendwie mit in den Film einbaut, weiß ich nicht.
Also der Film, ohne jetzt zu spoilern, hat ja sehr pazifistische Aussagen, vor allem natürlich am Ende dann.
Und ja,
das finde ich natürlich, da stimme ich den Gästen zu, also das finde ich dann halt mutig für damalige Verhältnisse. Das Pazifistische bei Zoom, der hat ja sicherlich auch einen gewissen kommerziellen Anspruch für die damaligen Verhältnisse. Dafür finde ich es dann halt wiederum mutig, dass das so explizit halt aufgezeigt wurde.
Naja, vor allen Dingen, du...
Naja, aber es ist ja schon die Haltung der Hauptfigur auch, ne? Also dann ist das Buch halt auch schon mutig.
Ja, ja, klar.
Aber das Kino war ja damals ein Platz, wo die Leute geflüchtet sind aus ihrem Alltagsleben, aus der industriellen Revolution, weißt du, weil gerade irgendwie Armut geherrscht hat und weil man ein bisschen Ablenkung haben wollte. Und dann so einen Film rauszubringen oder zu drehen, der recht aufwendig ist und wo ja auch gewisses Geld reingepumpt wird.
Ja, genau.
Um dann Elend und Tod auf der Leinwand zu zeigen. Ich finde das ballsy. Also.
Stimmt.
Ja, aber ja, warum denn? Halt, es gab ja auch schon Chaplin und Co. Und ich finde, dieser Eskapismus, den hast du eher während der Kriege oder unmittelbar danach. Aber filmisch, weißt du, also ich meine, Citizen Kane ist jetzt auch nicht weit weg und so. Es gab auch schon in den End-20ern und 30ern auf jeden Fall Filme, die nicht nur auf Eskapismus aus waren.
Citizen Kane war weit danach, das waren 40er. Also 20er, 30er, finde ich, habe ich nicht so viele Beispiele. Ne? Du würdest Chaplin damit reinnehmen bei den Filmen, wo du sagst?
Naja, also spätestens dann in den 30ern.
Mit der große Diktator.
Mit dem großen Diktator oder auch Modern Times und so, hat natürlich was sehr Kritisches und ist nicht mehr nur Friede, Freude, Eierkuchen.
Aber da waren ja schon die Nationalsozialisten am Start. Was ja, war? Genau. Da waren halt schon die Nationalsozialisten am Start. Hm. Zu dem Zeitpunkt war ja wirklich in vielen Ländern Militär am Start.
Naja, der vor allem, ja, das hat ja auch einen ganz anderen, also das Militär und der Krieg hat ja auch einen ganz anderen Status, weißt du, so zu der damaligen Zeit.
Ja, genau. Und dazu kommt ja, ein Jahr vorher, bevor der Film in die Kinos kam, gab es ja riesengroßen Crash an der Börse. Es war ja für Universal auch ein entsprechendes Risiko, mit dem Film überhaupt in den Start zu gehen.
Naja, und ich meine, der hat 1,2 Millionen gekostet. War für die damalige Zeit bestimmt ein ordentliches Budget.
Denke auch. Aber die sieht man auch an jeder Ecke. Kann man nicht anders sagen.
Mhm. Mhm. Haben wir schon erzählt, wer DOP ist? Weil wir haben jetzt die Kamera andauernd so gelobt. Aber nee, haben wir nicht gemacht. Ne? Nee. Arthur Addison, der dann auch so Filme wie Casablanca gemacht hat. Und deswegen zweifelsohne jemand, der anscheinend für einige sehr ikonische Einstellungen in der Filmgeschichte verantwortlich ist.
Mhm.
Das ist schon krass.
Dann können wir noch die Drehbuchautoren nennen. Das ist einmal Maxwell Anderson. Der hat so eine ganz frühe Joe Black, so ein Joe Black Entwurf, eine Version geschrieben. Fand ich schon auch interessant, wie lange dieser Stoff da letztendlich kursiert. Und der zweite ist George Abbott. Von dem könnte man eventuell Damn Yankees kennen. Das ist ja auch ein relativ bekannter Film. Der stammt auch aus seiner Feder. Und, gute Leute am Werk.
Und alle anderen unterschlägst du wieder, oder? Das ist auch ein beliebtes Ding, ne?
Sind da wieder mehrere gewesen, die ich unterschlage?
So geil. Gens guckt immer auf IMDb und dann braucht man auch nicht auf All Cast and Crew klicken, weil die ersten Autoren, die gelistet sind, die reichen. Nee, also zum einen ist
nein,
halt...
ich dachte, wir spielen uns die Bälle zu und ach, dass ich so anfange und du machst weiter und so.
Ja, also der Originalstoff stammt von Erich Maria Remarque. Das ist, glaube ich, dann halt das Buch gewesen.
Mhm.
Und dann die beiden von Guest genannten. Und dann gab es aber noch Dale Andrews und C. Gardner Sullivan, die hier auch als Autoren am Drehbuch gelistet sind. Aber ich glaube, der größte Name in dem Trupp ist definitiv George Abbott. Ne? Der hat noch andere echt auch so Oscar-Filme geschrieben.
Eine Korrektur.
Ja, bitte.
Das Bildformat ist natürlich nicht 1 zu 20, das wäre ja Widescreen vom Feinsten, sondern 1,2 zu 1,2.
So.
Mhm. Ja.
Oder also 1 zu 1, irgendwas.
Genau, 1 zu 1,2.
Ja.
Also nahezu.
Ja, genau.
Viereck, was man dazu sieht.
Ja, weil dieses Fritz-Lang-Format war doch, oder was sie dann ja auch bei Lighthouse verwendet haben, war doch auch irgendwie 1 zu 1,1 irgendwas. So fast quadratisch.
Jo.
Ja, aber ich meine, das, was Guess vorhin angesprochen hat, ich finde, das ist hier bei dem Film halt schon auch ein Thema. Jetzt gar nicht mal inhaltlich, sondern wenn es um das Schauspiel geht. Ne? Das ist hier halt alles vor Brando.
Ja.
Und dementsprechend groß ist das Schauspiel und das muss man halt auch irgendwo in Betracht ziehen. Ich finde aber, dass der Film halt allein bildsprachlich so oft so viel so richtig macht oder so beeindruckend macht, dass man schon gut über dieses Schauspielthema hinwegsehen kann, trotz der Länge, weil ich finde, die fordert einem schon auch ein bisschen was ab. Und was mir aufgefallen ist, weil ich die jetzt natürlich in der verkehrten Reihenfolge gesehen habe, wenn du so willst, weil ich ja das Remake zuerst kannte, da fiel es mir sehr viel leichter, einzelnen Figuren zu folgen. Ich hatte hier zwischenzeitlich Schwierigkeiten, die Jungs auseinanderzuhalten oder dann immer wieder so einen Moment gebraucht, bis dann irgendein Name fiel, dass ich wusste, ah, alles klar, das ist der und der.
Das hatte ich beim Remake aber auch teilweise.
Ja, sogar da, aber da kannte ich halt zumindest irgendwie ein paar von den Fressen. Und dann finde ich es schon auch spannend im direkten Vergleich, dass dann die Figur von Albrecht Schuch ist ja eine ganze Ecke jünger angelegt als jetzt hier im Original.
Ja, ja.
Weil das ist Cat,
ja, ja,
ne?
Ja.
Dieser mit dem polnischen Nachnamen.
Mhm.
Und der ist ja hier sehr viel erwachsener als jetzt, oder so. Der Altersunterschied zwischen den Jungs und ihm ist halt sehr viel größer hier. Und das finde ich schon, macht schon ein bisschen was mit der Figur, ne? Mhm. Weil das, dadurch kriegt er halt irgendwie nochmal eine andere Autorität, finde ich. Aber also ich meine, Albrecht Schuch hat das eh sensationell gespielt, nur finde ich halt interessant von der Herangehensweise so.
Hm. Ja, überhaupt das im Cast auch von der alten Version, dass da Fred Zinnemann noch als Statist einen Credit kriegt, weil er da irgendwie einer der Soldaten war, der ja später große Filme wie High Noon gemacht hat und Verdammt in alle Ewigkeit und so. Ja. Also der,
krass, spielt, ne?
Der steht hier vor der Kamera für den Film. Und Carl Laemmle Jr., genau, Carl Laemmle Jr. hat... hat den Film produziert. Auch ein großer Produzent der damaligen Zeit, sollte man auch erwähnen, dass das einer aus seiner Riege ist, wo man sagt, so Alter, der hat eine krasse Vita.
Mhm.
Muss man ihm lassen. Ja, also ich kann sehr gut über das Schauspiel hinwegsehen. Ich sehe das als Film von 1930, insofern bewerte ich den auch mit damaligen Standard und für mich ist das ein Meisterwerk. In jeglicher Hinsicht, also das ist wirklich ein krasses Ding.
Okay.
Absolut.
Ja, schließe ich mich an.
Schön.
Ich hatte dann mitbekommen, dass der in USA Roxy lief. Das war damals, ich weiß nicht, ob es dann jemals noch ein größeres Kino gab. mit 6200 Sitzen, das größte Kino der Welt.
Wow.
Ich glaube, da macht so ein Film dann auch nochmal Eindruck, Alter.
Viel Spaß, bis die ganzen Leute im und aus dem Kino sind.
Wenn du hinten sitzt, vor allem.
Wenn du dann noch das Handy abgeben musstest zur Premiere.
Haha.
Okay, also ihr seid.
It's in my top 10. It might be my top 2. I think it's my number 1.
Also, was Antikriegsfilme angeht oder überhaupt Kriegsfilme, die ich bisher gesehen habe, ist er wahrscheinlich definitiv in den Top 10.
Ja.
Soweit würde ich dann doch gehen.
Aber nicht auf der 1.
Nicht auf der 1, nee. Da, da prangt dann doch der schmale Grat und so. Mhm. Und Konsorten Apocalypse Now und wahrscheinlich auch James Ryan, so die neueren Register. Aber was die Klassiker angeht, ist der schon. Ich meine, ich habe Path of Glory, habe ich immer noch nicht gesehen von Kubrick. Der fehlt mir noch.
Ah ja.
Aber der ist schon, der macht schon alles richtig, Alter. Mhm. Und wir haben 1930, fucking 1930, Alter.
Geh mir ja, also. Das ist auch, also natürlich habe ich hier halt auch viel Inspiration für Paths of Glory erkannt. Mhm. Logisch.
Glaube ich gern, ja, den muss ich unbedingt mal nachholen. Hat er Lee in seiner Kubrick-Reihe hier abgegrast.
Ja, der ist schon gut.
Habe ich auch noch nicht freigerubbelt auf meinem Poster. Alright. Wollen wir die Punkte nennen?
Jo.
IMDb ist bei 8,1, Film West nichts Neues, Metascore 91, Letterboxd 4,1. Alles sehr, sehr ordentlich. Lösen wir unsere Punkte auf, ich mach's kurz, ich bin bei einer 10.
Dito.
Du auf einer 10.
Mhm.
Ich bin bei 9.
Du bist bei einer 9.
Mhm.
Alright.
Mensch, dann hauen Sie hier auf die Kacke.
Klingeln wir beide und eine historische Episode, weil ich hatte noch nie eine Episode, wo ich einen Null-Punkte-Film und einen 10-Punkte-Film in einer Episode untergebracht habe. Insofern ist die komplette Range auf jeden Fall am Start.
Top.
Ja. Danke, Marci, dass du mir diese Lücke geschlossen hast. Ich fand's sehr cool. So.
Ja, schon ein Pflichtfilm.
Das ist mega, Mann. Das ist wirklich gut, ja. Ich war sehr beeindruckt.
Ja.
Schön auf dem Beamer gesehen.
Ja, cool.
Kommt natürlich dann auch nochmal doppelt durch. Also guckt den, so für Freunde von Klassikern. Wenn ihr den auch so aufschiebt wie ich die ganze Zeit, dann gebt euch einen Ruck.
Na, Mann.
Ja, zweifelsohne. Der ist mal richtig sehenswert.
Ja, ich meine, einen neuen Verlieh ist ja auch schon mal eine Ansage.
Ja, nee, klar, der ist fett. Mhm. Logisch.
Alright.
So, durch die Aktion habe ich jetzt 3 Miese allein in der Runde mitgenommen und mich damit komplett ins Ausgeschossen. Ich bin damit hinten mit 3,5 Miesen, dicht gefolgt von Dave mit 3 Miesen und Guess hat das Ding gewonnen mit 2.
Juhu.
Woo. Soll ich jetzt öfter kommen, Guess?
5-3. Ja, komm öfter. Wenn es daran liegt, komm öfter.
Ja, reicht das überhaupt noch?
Theoretisch.
Ja.
2 Episoden hätten wir noch reguläre. Also.
Okay, kannst du noch ausgleichen, ja.
Ich könnte noch ausgleichen, gewinne nicht mehr, okay. Aber ich könnte noch ausgleichen.
Ich habe auch echt viel im Petto. Also ich muss sowieso die nächsten.
Ach, hast du, im Januar willst du wiederkommen und noch ein paar Sachen loswerden, hast du
gesagt? Ja, unbedingt, gerne.
Ja, wenn du dann mehr im Petto hast, dann machen wir gleich eine Supporter-Video noch mit rein.
Klingt gut.
Ja, ja. Wir müssen auch nicht bis Januar warten.
Also. Ist ein Plan.
Nö.
Ja, du.
Hab jetzt
der Wie haben wir es gesagt, so Dave und Isa können auch gerne jede Woche kommen.
Ja.
Sind doch unsere.
Ja, klar.
Sind doch unsere einzigen Gäste, die wir auch jede Woche hier sehen könnten.
Ja, siehst du, erst recht, wenn wir so angeschlagen sind, ist das doch eine sinnvolle Unterstützung.
Wenn das Dave hier auch eine Episode alleine wuppen kann, hat er schon bewiesen hier, wo wir uns einmal zurückgelehnt haben und er mit Nora und Isa hier selbst eine Episode gemacht hat, oder?
Siehst du? Dave!
Genau der, ja. Und hat ja auch moderiert hier in dem Quiz hier mit Sekundären, wo sie uns dann ausgefragt haben. Insofern. Der kann das auch alleine machen, der braucht uns gar nicht für den Bewegtbahn aus dem Podcast.
Ja. Ja, Grüße von Secondair, ne? Ich durfte ja letztens bei seinem Adventsumtrunk mit dabei sein.
Ach ja.
In kleiner, beschaulicher Runde.
Ja, wenn du in der nächsten Runde bei ist, dann kannst du.
Also ein bisschen beschämt, dass er es dieses Jahr so, ich glaube, gar nicht oder so gut wie gar nicht geschafft hatte, weil er einfach zu viel mit Arbeit beschäftigt ist.
Ja. Was offensichtlich beschämt, ist auch, dass er nicht hier war.
Ja,
oder?
Ja, genau.
Ja, du, also.
Offensichtlich ist er auch so beschäftigt, dass er auf meine Geburtstagseinladung gar nicht reagiert hat, weil ich dachte,
verschämt.
Gut. Kann ja mal eine Ansage machen. Nichts kommt da. Ja. Nichts kommt da.
Ja.
Frechheit.
Schon.
Okay, aber du meintest, es war eine kleine, überschaubare Runde.
Ja, die engsten.
Also war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass die Straßenparade da alles gesperrt war und draußen
riesen. Eine kam dann auch an. Die hatte ich schon mal, als ich mit Second Jan das Quiz vorbereitet hatte, hatte ich ja das erste und bis dato dann einzige Mal ihn auch dann zu Hause besucht. Und da war dann seine Partnerin, also Frau und eine Freundin da. Und die Freundin, ich meinte dann irgendwann im Verlauf dieses Adventsumtrunks vor ein paar Wochen zu der Bekannten, ah, jetzt macht's Klick, ich habe dich ja hier gesehen, als ich hier war zur Vorbereitung des Quizzes. Und sie so, ach ja, stimmt, du bist ja der, der auch beim Geburtstag hier war, der aus dem Podcast. Ich so, nee, ich war nicht.
Hat sie dich mit Guest verwechselt?
Genau.
Wow.
Aber es kommt mal schnell.
Naja, du bist ja auch aus dem Podcast quasi. Also
ja, ich bin mir sicher, aber sie meinte tatsächlich dich.
Nee, weil du ja im Sommer mal dabei warst. Ja. Bei seiner Poolparty.
Ach so, das meinst du. Ja. Beide alt und fett.
Richtig, mit kleinem Penis.
Na, Einspruch.
Was geht das wieder los?
Ist doch meiner groß.
Ja, jetzt geht das wieder los. Aber bevor wir uns jetzt verabschieden, haben wir hier noch ein Paket, was reingeflattert ist.
Ja.
Wir haben ja verschiedenen Leuten unsere Anschrift gegeben, weil zur Weihnachtszeit fragen ja viele nach unserer Adresse. Und ich glaube, hier ist irgendwas für uns.
Was gebt ihr denn an?
Pack mal aus. Du bist doch Profi im Pakete aufreißen.
Von welcher Adresse
sagst du das jetzt?
Nee, gerade.
Dave, du sagst
das. Gerne. Ich reiße ja täglich was. Aber mehr interessiert mich, von welcher Adresse habt ihr das jetzt abgeholt? Also was gebt ihr denn für eine Adresse an?
Na hier.
Die Adresse.
Ach so. Okay.
Guckt er so enttäuscht, was ist, soll ich das Krankenhaus nebenan angeben oder was
erwartet?
Also echt, der Dave.
Also wenn kein Brief drin ist, dann weiß ich, von wem es ist.
Ich krieg's nicht.
Weil eine Ankündigung war, dass er uns was schickt, aber er schreibt mich, er ist nicht besonders kreativ im Briefe schreiben, deswegen
packt er dann. Ich habe jetzt hier extra keine Messer parat gelegt, weil ich dachte, das Guest reißt das.
Kannst du das jetzt professionell?
Einmal. Nee, ich habe ja auch auf dich gezählt beim Aufreißen.
Aber das ist Next Level.
Ja, nee, warum? Das ist genau das gleiche in Grün.
Da ja noch die Spannung hier.
Ich habe keine 70 Kartonteile auf den Tisch
gepackt. Ich will halt noch ganz lange hier bleiben und vor Mikrofon verweilen.
Entschuldigung an alle Punkteratter, die über 2 Stunden getippt haben.
Ja. Ihr habt auf jeden Fall ein Innenleben hier drin, ne?
Was ist das denn?
Hier?
Jetzt mach hinne.
Achso.
Zeigt er uns hier das Verpackungsmaterial. Geil.
Verpackt.
Oh, noch mal verpackt.
Aha. Verpackt? Und ui, verpackt. Richtig schnieke mit Packband verpackt.
Schick sie da aus.
Ach, okay, sieht nach alles andere aus.
Okay.
Ach, es ist ein Chinua Volante-Paket.
Hat er wieder schicke Weihnachtskarten.
Aber sowas von richtig schick designt.
Okay, na jetzt aber wirklich.
Ich konzentriere mich jetzt volle Kanne, Alter.
Sehr gut.
Was ist denn das für ein Logo? Ist das irgendwie ein Hummer als Vogel?
Das ist ein Scampo.
Ein Scampo.
Der Chinua Volante Scampo,
ja. Ah, ja, sehr cool. Mit einer Weihnachtsmütze drauf. Buon Natale, okay. Und
Buon Natale.
Man sieht Lee als pinken Gießer.
Was?
Hier.
Was? Zeig mal.
Du bist auch Lee, Alter.
Das ist nicht Lee, das ist Alessandro.
war Fight Club cool. Inspiriert, oder?
Ja, voll Fight Club.
Ja, stimmt.
Nicht schlecht.
Die rosa Serie. Ich reich das mal. Das wäre jetzt mega dreist, wenn ich dann eure Geschenke jetzt noch auspacke.
Nee, das ist okay, das machen wir selbst. Danke, Alessandro, jetzt schon mal an unseren langjährigen Kollaborateur.
Hat er jetzt auch Cinema Volante Seife oder was soll das?
Ich hoffe, es ist ein Goldbarren.
Naja, aber mit nachgemessen an dem Bild.
Ui.
Das muss er jetzt die Seife
der
sein.
Der Lee, Alter.
Ist ja geil mit
Lee, der alte Fuchs.
Ja, du brauchst, warum denn? Du brauchst dir doch nur die Karte mal richtig angucken, Digga.
Ich dachte aber, die Karte hat keinen Zusammenhang zu dem Geschenk. Aber die Karte hat einen Zusammenhang zu dem Geschenk.
Geil.
Kann ich mal die Karte sehen, bitte? Mhm.
Deswegen ist Lee der Kluge von dem Podcast.
Alessandro, entschuldige bitte, ich habe dich nicht sofort erkannt. Es sah halt dem Hemd auch zufolge nach etwas nach Lee aus.
Du dachtest, wenn die Nachbarin von Second Dave uns beide verwechselt, dann kann er Lee und Alessandro auch mal in die Ecke packen. Gleiches Recht für alle.
Warte, mach nochmal.
Oh Mann, das geil. Schon.
So, womit verbringt ihr eure Zeit? Läuft. Ja, ey, vielen Dank an alles.
Ich muss nochmal die Schweiz-Imitation muss ich nochmal hören.
Hast du schon mal jemanden gehört, der so 2 Wochen in der Schweiz war und zurückkommt? Ja, ich kann jetzt kein Schweizer Akzent, aber der dann so, ja, ich weiß, so bei jedem Akzent nach, so, ja, ich war in der Schweiz, ich kann gar nicht mehr reden wie andere, weißt du?
Perfekter Schweizer. Der Einzige, der nicht lacht, ist Lee. Über diese perfekte Schweizer.
Naja, weil es halt nach dem 5. Mal hat es tatsächlich vielleicht so ein bisschen an Witz verloren.
Vielleicht war auch im französischen Teil
der Dave, Schweiz. Dave, hat's was an Witz verloren nach dem 5.
Ich komm, Guess braucht
ich
Unterstützung.
Ich habe das zweite Mal gehört und beim zweiten Mal hat es sogar noch besser gewirkt.
Ah. Ja, vielleicht
ich beim ersten Mal erstmal Lee verarbeiten musste, wie ohne Humor Lee jetzt hier saß. nur in dieser Situation, ja.
In mehreren.
Und ich jetzt schon verarbeitet habe, dass Lee halt darüber leider nicht lachen konnte.
Mhm. Lee ist eher der Seriöse.
Ja, ja, sowieso.
Dave, why are you doing this to me?
Ich fühle mich gedisst.
So, bevor wir jetzt die 2 Stunden voll machen, verabschieden wir uns, bedanken uns und weisen darauf hin, dass wir bei Patreon und Steady noch ein paar Plätze für SupporterInnen frei haben. Also wer Bock hat, kann da gerne reingucken und kann uns Lose reinschmeißen, kann Auftragsfilme nennen, kriegt Tabelleneinsicht, wann welcher Film besprochen wird.
Ja.
Und sonntags machen wir noch Zusatzepisoden. Jeden Sonntag um 18 Uhr gibt es da nochmal extra Stoff für Supporters.
Yes.
Wie Classic Dave. Yo. Stellvertretend für alle Supporters.
Ich muss mal kurz noch eine Minute nutzen. Ich kann das jetzt nicht so stehen lassen, dass sich Lee gedisst fühlt. Er weiß ja, dass ich ihn trotzdem liebe. Aber aus dieser Prämisse ist ja der Podcast entstanden, sich ja auch gegenseitig auch mal zu dissen.
Ja, 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 alles gut.
Gut, top.
Kein Problem.
So weihnachtlich entlassen wir euch jetzt in den Feierabend.
Ja, love, peace,
I and love happiness. You all.
Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.